Happy holidays. Say my little better pick of Super Center.
Yes. Wait, is your name Sydney?
No, it's not, sweetie. Thank you, but no.
Oh my gosh, you sound just like her.
Okay, I'm going to take that as a compliment.
Okay, yeah. Are you sure you're not Sydney?
Last time I checked, I wasn't.
Oh my goodness, why don't you just quit lying about your name before I come and cut you like a fish, Sydney? Did you miss me?
Ja, Sydney hatte heute leider keine Zeit, aber immerhin haben wir den Typen gefunden, der Sydney in den 90er Jahren zum ersten Mal belästigt hat, wenn man so sagen möchte. Willkommen, Stu!
Hallo, im Nachhinein tut mir das mit der Belästigung ein bisschen leid.
Ja, sorry. Okay. Du warst jung und du brauchtest das Geld, oder wie sagt man so schön?
Genau, genau. Die Bezahlung war auch sehr mäßig.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Neuen Fernseher, aber der ist auch gleich kaputt gegangen.
Ah, schade. Ja. Immerhin sehr spektakulär. Und ja. Heute hat das Geld auch nicht gereicht, dass du was Besseres tun kannst an einem Samstagnachmittag, als mit einem Schweizer zusammen einen Podcast über die Scream-Reihe aufzunehmen. Aber mich persönlich freut es natürlich sehr, dass du immer noch ein Herz hast für die kleinen, unbedeutenden Podcasts.
Das ist wahr. Ich bin einfach ein herzensguter Mensch. Ich möchte gleich mal deine gesamte Schweizer Zuhörerschaft vergrätzen mit einer Frage. Wie heißt die Scream-Reihe eigentlich bei euch in der Schweiz? Heißt die Screamly?
Schreili. Nein, einfach auch Scream, ja. Ich muss dich enttäuschen. Weil wir übernehmen ja eigentlich immer die deutschen Titel, also.
Außer, das tut mir leid.
Ja, kein Problem. Da gibt es ja auch ganz spannende Abwandlungen. Bei Scream waren sie noch gnädig, da heißt es ja einfach Scream-Schrei, glaube ich.
Damit man auch weiß, was es bedeutet.
Ja, klar, ja. Also wir dummen Schweizer, oder? Wir müssen da noch die Übersetzung haben, da wir dem Englischen nicht so mächtig sind.
Wobei es ja vielleicht rückblickend gar nicht so unclever war, weil der fünfte Teil ja auch einfach nur Scream hieß. Und so konnte man die zumindest einigermaßen unterscheiden noch.
Ja, gut, ja, das stimmt, ja. Genau, an dem hat man es dann erkannt, das stimmt, ja. Ist ja nicht bei uns sogar als Scream 5 irgendwie, nein, das war schon Scream, ich bin mir gar nicht mehr
nur
sicher.
Nur Scream tatsächlich, ja.
Ja, okay, ja.
Deswegen war ich im Vorfeld auch so gespannt, wie sie den sechsten Teil nennen. Ich dachte so, vielleicht machen sie es jetzt so, dass sie ihn nennen Scream Again, aber nee, sie haben jetzt einfach Scream 6 genannt und ja, bin ich da eigentlich ziemlich zufrieden. Ne?
Ja gut, Scream Kills konnten sie ja nicht, das hat ja Halloween schon vorweggenommen.
Ja.
Und Scream Ends, da kommt vielleicht später noch dazu, das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit sowieso noch nicht der Fall sein.
Ja. Screamer am Screamesten.
Oh. Na, auch nicht so. Hm. Deshalb frage ich mich, warum, dass du noch nicht ein reicher Hollywood-Produzent bist, der jetzt irgendwie in einem Pool hocken kann und irgendwie Drinks schlürft.
Du, das ist eine Frage, mit der wache ich morgens auf und gehe abends zu Bett, ja.
Weinst dich in den Schlaf.
So ist es, so ist es.
Ja, aber Stu, wer dich noch nicht kennt, also da erstmal die Frage, was läuft falsch mit euch? Weil wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, dann habt ihr den lieben Stu auch schon ein paar Mal gehört. Das erste Mal vor genau einem Jahr, ziemlich genau, als wir Gast sein durften beim Telehorst, einem Podcast, da, wo du Teil davon bist. Du bist aber aus meiner Sicht wohl der umtriebigste Podcaster, wenn man so will. Du bist auch natürlich beim Tele-Stammtisch, bist du praktisch, ich habe mal das Gefühl, mehrmals wöchentlich irgendwie zu hören und auch bei Movie Break, den du zusammen auch mit dem lieben Kollege Christian Kühne-Kühnemann führst, den Podcast. Also auch schon deshalb vielen Dank, dass du überhaupt noch Zeit gefunden hast, da mit mir was aufzunehmen.
Also zum einen bin ich natürlich insgeheim großer Bodo-Fan.
Ach,
ja. Also wir sind der interne Bodo-Fanclub, die Bodo-Boys, ja. Und zum anderen reden wir ja hier über einen Film oder über ein Franchise, was ich sehr, sehr liebe. Von daher, danke für die Einladung.
Ja, also du warst auch ehrlich gesagt die erste Person, die mir in den Sinn gekommen ist, die überhaupt fähig ist, über diese Filmreihe zu sprechen, weil du auch der größte Scream-Fan bist, den ich kenne. Und man muss ja auch sagen, ich weiß, du bist es vielleicht leid, langsam darüber zu sprechen, aber meine werte Hörerschaft kennt ja die Geschichte noch nicht, aber dein Name Stu stammt ja direkt aus dem ersten Scream-Teil. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, also mein bürgerlicher, normaler, einfacher, familiärer Name lautet ja Sebastian, also total uncool, ja. Und es begab sich aber zu der Zeit, das muss so 97, 98 gewesen sein, da hatte ich den ersten Scream auf VHS-Kassette als Sicherungskopie. Und der lief, glaube ich, sogar noch in den Kinos. Und da hatten wir den schon auf Video. Frag mich bitte nicht, wie wir das geschafft haben. Aber es war halt eine andere Zeit. Und ich glaube, mittlerweile dürfte diese Straftat auch verjährt sein. Deswegen kann ich das hier offen zugeben, dass ich den ersten Scream wirklich, glaube ich, jahrelang nur als Raubkopie gesehen habe. Und ich hatte den mit meinem besten Freund oft gesehen, sehr oft. Wir waren wirklich große Fans. Das ging so weit, dass wir uns dann irgendwann später auch auch auf illegalem Wege so eine Importkassette geholt haben, weil wir erfahren haben, dass es in Deutschland nur eine geschnittene Fassung gibt oder dass es da zwei Fassungen gibt. Und eines Tages kam mein bester Freund mit seiner damals neuen Freundin zu mir und wir waren halt so, wie alt waren wir da? Ja, 97, ja, so 15, 16. Und da guckt man gerne halt zusammen Horrorfilme. Und die Freundin von ihm guckt jetzt Scream zum ersten Mal und wir saßen zwischen, also sie saß zwischen uns. Und ich hatte mir kurz zuvor für viel teuer Geld von meinem Ersparten eine Scream-Maske geholt. Also wirklich eine richtig gute, also eine wirklich richtig gute Top-Qualität. Und sie guckte halt den Film und wir wissen ja, wie der Film anfängt mit dem legendären Kill an Casey Becker und Steven. Und sie war total angespannt und währenddessen setzte ich mir halt die Maske dann auf und tippte ihr so ein paar Mal auf die Schulter und sie reagierte nicht. Erst beim dritten oder vierten Mal und dann drehte sie sich zu mir um, sah mich in dieser Scream-Montur und ist halt wirklich ausgerastet, hat sich erschreckt, hat rumgeschrien, hat gekreischt und hat dann später bei irgendeinem Freundestreffen gesagt, dass mein bester Freund und ich, wir sind solche Arschlöcher wie Billy und Stu und Achtung Spoiler, ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, aber gut, was soll's, die Killer im ersten Scream sind halt Billy und Stu und ich weiß nicht warum, bei mir hat sich das Stu halt gehalten. Also mein bester Freund, der hieß gefühlt drei Minuten halt, das ist der Billy und das war's, aber bei mir hat sich der Stu einfach gehalten. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber das ist die Geschichte und ich finde es sehr interessant. Ich kann tatsächlich in meinem Freundeskreis ausmachen, wie lange ich jemanden kenne, weil die Leute, die mich davor schon kannten, nämlich immer noch Sebastian, und alle, die mich danach erst kennengelernt haben, nämlich du.
Boah, das ist mal eine Geschichte. Und ich habe ja extra, weil ich nicht genau wusste, was dahinter steckt, habe ich ja darauf bestanden, dass wir uns nicht physisch treffen, sondern einfach nur via Skype, weil ich nicht genau wusste, was mich da sonst erwarten sollte. Nee, aber tolle Geschichte, ja. Und jetzt, da ich dich ja auch physisch mal treffen durfte letzten November, weiß ich auch, also Stu, außer dem Namen hast du jetzt nicht viel gemein oder gemeinsam mit der Stu-Marker aus dem ersten Scream-Film.
Ja, also ich möchte jetzt hier niemanden die Illusion kaputt machen, aber ich bin kein psychotischer Serienkiller. Es tut mir leid. Ich bin da selbst von mir enttäuscht, ganz ehrlich. Aber ich habe es versucht, aber das höchste der Gefühle ist, ich habe mal aus Versehen eine Taube umgebracht. Oh. Das tat mir auch wirklich sehr leid.
Das reicht ja auch.
Ja.
Wie hast du das geschafft? Du bist ja kein Autofahrer, so viel mir ist da.
Ich habe einen Balkon und eines Tages ist eine Taube volle Kanne gegen mein Fenster geflogen und befand sich auf dem Balkon. Und dann habe ich halt geguckt, was macht man da, weil sie lebte halt noch, aber sie war halt irgendwie gebrochener Flügel oder sonst was, weil sie eben nicht mehr wegfliegen konnte. Und dann hieß es halt, fangen Sie die Taube mit einer Decke ein und bringen Sie zum Tierarzt. Und dann habe ich mir halt eine Decke genommen und habe diese Decke über die Taube geworfen, habe die Taube gepackt und habe beim Zupacken ein bisschen zu hart gepackt und es machte Knack und dann, naja, hat sich der Tierarzt erledigt.
Alle Tierfreunde dürfen sich gerne beschweren auf spätsender.podcast. Nein, lass das lieber sein. Ja,
es tut mir leid.
Also doch ein bisschen ein kleiner mörderischer Stu in dir in dem Fall.
Ja, es tat mir auch wirklich leid. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte das Ding noch retten. Es tut mir leid.
Ja, ist der Wille, der zählt. Und ja. Es ist nicht ganz so schlimm, dass man dir jetzt auch einen Fernseher auf den Kopf knallen müsste. Also von dem her alles gut, Stu. Was mich noch interessant dünkt, weil, ja, ich habe ja dich gefragt, weil ich weiß, dass du ein großer Scream-Fan bist, insbesondere vom ersten Teil, aber eigentlich gar nicht so ein großer Horror-Fan. Gibt es trotzdem irgendeinen Horrorfilm, den du sagen würdest, ich mache es jetzt extra nicht so wie alle anderen Podcasts, die schon über Scream gesprochen haben, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Nein, ich frage dich ganz normal, lieber Stu, hast du irgendeinen Horrorfilm, den du neben Scream so als deinen Lieblingshorrorfilm bezeichnen würdest?
Also ich bin durchaus dem Horrorgenre nicht abgeneigt, also ich mag das schon, aber ich bin da vielleicht ein bisschen, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin da ein bisschen anspruchsvoller, klingt das ja auch sehr hochnäsig, deswegen versuche ich gerade.
Du kannst machen, was du willst hier, es kennt dich ja niemand.
Ja, also es gibt wirklich viele Horrorfilme, die ich wirklich herausragend finde aus der aus der neueren Zeit, vor allem die beiden Ari Aster-Filme, Hereditary und Midsommar, die fand ich ganz, ganz fantastisch. Dann fand ich auch die Jordan Peele-Filme ganz, ganz super. Also die immer die Filme, die so als Elevated Horror beschrieben wurden. Und von den Klassikern, oh ja, also ich glaube, das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter ist halt einfach famos. Rosemary's Baby ist sensationell gut. Halloween, so die ganzen Klassiker, Nightmare on Elm Street, also gibt wirklich viele gute Horrorfilme. Das Problem ist halt einfach nur, es gibt, glaube ich, wie in keinem anderen Genre auch so viele schlechte. Ich glaube, das ist so das Problem beim Horrorfilm, dass es eben viel Licht, aber eben auch viel Schatten gibt. Aber wenn man sich für das Thema interessiert, wird man, glaube ich, wirklich viele herausragende Horrorfilme finden.
Und du hast ja vorhin gesagt, du warst im Teenageralter, als du den ersten Scream gesehen hast. Mhm. Warst du damals schon mit den Horror-Tropes, die da in Scream so ein bisschen auf die Schippe genommen werden, in Anführungszeichen, warst du mit denen schon vertraut und hast du diese Hints da in diesem Film damals überhaupt schon begriffen?
Viele davon ja, weil ich damals schon halt so ein Film-Nerd war. Ich war so der Randy Meeks in meinem Freundeskreis. Deswegen war das auch immer meine Lieblingsfigur. Wobei ich jetzt tatsächlich beim Start von Scream 5, und der startete ja knapp 25 Jahre, glaube ich, nach dem ersten Teil, ist mir eine Referenz erst aufgefallen, die jeder verstanden hat, nur ich nicht, weil ich dumm bin, dumm wie Scheiße. Und zwar gibt es im ersten Teil diese Szene, wenn Randy, gespielt von Jamie Kennedy, auf der Couch liegt und irgendwie den Fernseher anfleht, weil er gerade Halloween guckt und sagt, nein, Jamie, pass doch auf. Während halt Jamie Lee Curtis im Halloween vor Michael Myers davonläuft. Und aber hinten, also hinter Jamie Kennedy, steht dann Ghostface. Und ich habe es jahrelang nicht gerafft, diese Referenz, weil Jamie sagt, er soll auf, oder sie soll aufpassen, aber dabei ist selbst, wie gesagt, ich kann gar nicht beschreiben, wie dumm ich mich gefühlt habe, als ich das letztes Jahr oder vor 2 Jahren endlich registriert habe, diesen Gag. Das ist schmachvoll.
Ja, ich offenbare dir jetzt was, du hast es immerhin selber gecheckt, ich musste darauf hingewiesen werden in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem YouTube-Video, das ich gesehen habe, dass ich das überhaupt mitbekommen habe. Von dem her, wir sind beide dumm wie Scheiße.
Ja.
Deshalb machen wir jetzt zusammen auch diesen Podcast. Das freut mich. Dumm wie Scheiße. Profis
bei der Arbeit.
Ja, genau. Ja, und ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gehört, liebe Filmsündis. Ich frage den Stu da ein bisschen aus und das hat einen besonderen Grund, weil ich ja vor etwa einem Jahr schon ausgiebig über die Scream-Reihe gesprochen habe und ihr meine Meinung zu diesen Filmen ja eigentlich schon wisst. Und deshalb möchte ich den Stu hier ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Und was ihr auch schon gemerkt habt, wir spoilern hier die ganze Reihe durch. Auf jeden Fall Teil 1 bis 5. Bei Teil 6, sage ich, machen wir dann so einen nicht spoilerlastigen Teil, würden dann aber in die Spoiler abdriften. Aber das wird dann auch noch gekennzeichnet, dass ihr das sicher auch wisst. Ja, ich habe vor einem Jahr, als ich über die Scream-Filme gesprochen habe, Stu, habe ich auch noch so für mich selber immer einen Lieblings- und einen Hasscharakter rausgearbeitet. Und das möchte ich jetzt dich natürlich auch fragen, obwohl du es schon ein bisschen vorweggenommen hast. Also im ersten Teil, war da Randy dein Lieblingscharakter oder wie sieht das aus?
Ja, also im ersten und zweiten Teil ist es ganz klar Randy. Das ist, ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass der zweite Teil ja eine kleine Überraschung parat hält für Randy-Fans, die nicht so schön ist. Ich mag auch Dewey ganz gerne. So einen richtigen Hasscharakter. Also ich finde ja so in der Scream-Trilogie, also die ersten drei, gibt's ja diese Hardcore-Clique, die Überlebenden. Und da würde es mir schwer fallen, wirklich einen klaren Liebling rauszupicken. Gale finde ich immer ein bisschen, aber das gehört dazu ihrer Figur dazu, ne? Die ist ja so diese Journalistin, die alles tut, gefühlt für Ruhm, obwohl sie ja eigentlich auch richtige Ansätze verfolgt. Bei den späteren Scream-Filmen ist es halt wirklich so, da sind halt teilweise so viele Figuren drin, gerade jetzt beim sechsten, die teilweise so, ja, profillos sind, dass es echt schwerfällt, die überhaupt als Figuren zu bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber in den ersten dreien gibt es schon wirklich viele gute Figuren. Das ist natürlich jetzt nicht, um den großen Poeten Slutko zu zitieren, kein Shakespeare. Aber es ist halt sehr funktionell und das ist ja auch schon viel wert. Muss aber auch sagen, ich habe kein Problem damit, dass sie mit Scream 5 und vor allem mit Scream 6 ja wirklich so einen Generationenwechsel auch vollziehen. Um da vorwegzugreifen, ich finde zum Beispiel ist nicht schlimm und nicht störend, dass Sydney im sechsten Teil nicht dabei ist.
Ja, das ist ja so ein Punkt, den man im Vorfeld, so war man ein bisschen skeptisch, auch wenn man die Geschichte mitbekommen hat, dass sie da nicht mehr dabei sein wird, weil es irgendwie, sage ich mal, Differenzen gab, was ihre Lohnvorstellungen anging. Und da hatte man ja wirklich so ein bisschen so, oh, kommt das noch gut? Und ja, wir kommen dann noch darauf, du hast es schon gesagt, für dich hat sie nicht gefehlt. Also eigentlich das pure Gegenteil, was man jetzt vom neuen Creed-Film behauptet, wo man die Abwesenheit von Sylvester Stallone als Rocky wirklich spürt, war das bei Scream 6 jetzt.
Wobei nicht unbedingt ich bei der Creed Fall. Sagen muss, und das mal kurz reingeschoben, ich bin kein so großer Rocky-Fan. Ich finde es aber gut, weil ich finde, wenn du halt eine Filmreihe hast, die Creed heißt, aber es dreht sich immer nur um irgendwelche alten Rivalitäten, die mit Rocky zusammenhängen, dann ist es echt schwer, diese Figur eigenständig zu nennen. Von daher, auch wenn ich kein, ja, ich fand den dritten Creed okay, aber jetzt auch nicht so weltbewegend, finde ich es aber den richtigen Weg, diese Figur, diese Eigenständigkeit zu geben. Und die kannst du nur erreichen, wenn du halt Rocky weglässt. Es ist ja auch so, dass Creed 3 eigentlich nur Creed 3 heißt und nur in Deutschland haben noch gesagt, so, ach, wisst ihr was, wir nennen es noch Rocky's Legacy.
Das war bei den vorderen nicht so, ja. Das bin ich
doch, mir
gar nicht. Ah, immer Rocky's Legacy noch da, ja, ja. Dahinter, ja, okay. Ja, verkauft sich wahrscheinlich auch besser, ja. Ja, Weg ist ein gutes Stichwort. Ich muss jetzt den Weg zurückfinden, wieder zur Scream-Reihe. Du hast gesagt, ja, so Lieblingscharaktere oder zum Teil die Figuren überhaupt noch mal als Charaktere zu bezeichnen, vor allem in den späteren Filmen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben schon ein bisschen herausgehört, für wen das dein Herz besonders hoch schlägt. Gibt es da auch, ich denke jetzt an den ersten Teil, der ja für dich, nehme ich mal vorweg, ja, habe ich ja im Telestammtisch-Podcast gehört, eine 5 von 5 ist und, glaube ich, noch ein Herz dazu. Also ja, ja. Eigentlich die absolute, quasi der Ritterschlag, den man einem Film geben kann. Gibt es trotzdem einen Charakter im ersten Scream-Teil, der dir ein bisschen auf die Nerven geht? Da nicht, muss man ja nicht gerade vom Hasscharakter reden, aber vielleicht ein Charakter, den du findest, ja okay, ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen.
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe sie jetzt alle nochmal geguckt, so als Vorbereitung für Teil 6. Und ich kann nicht behaupten, dass es da irgendeine Figur gibt, bei der ich irgendwie mit den Augen gerollt habe. Es gibt natürlich Figuren, die sind letztlich vielleicht nur für Gags da oder dafür da, um zu sterben. Also der Kameramann Kenny ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Aber insgesamt kann ich nicht wirklich sagen, dass es in Scream 6 Figuren gibt, die mich nerven. Nee.
Dann haben Sie die Aufgabe perfekt erfüllt. Ich hatte ein bisschen, ja. Ich muss sagen, jetzt auch beim Rewatch, und ich habe es letztes Jahr auch schon gesagt vor Scream 5, als ich da einen Podcast aufgenommen habe, Tatum ist für mich auf eine gute Art, aber weil es ein bisschen beabsichtigt ist, denke ich auch ein bisschen nervig gewesen für mich, sage ich jetzt mal einfach ganz salopp.
Ja, die erfüllt halt die Rolle der besten Freundin, die halt immer so ein bisschen mit ihrer gefühlten Weisheit halt jetzt so Rat und Tat steht. Und dann halt aber auch halt eben stirbt. Es ist ja auch das Schöne, also schön Anführungszeichen, wie sie halt stirbt, weil sie ja wirklich glaubt, dieses Spiel erkannt zu haben und wie es funktioniert und dann aber halt es nicht schafft, durch die Katzenklappe zu gehen. Ne?
Sie stirbt dann ziemlich ja verdienten Tod, sage ich jetzt mal. Wenn man, ja. Natürlich in Filmsprache, ja. Nicht, dass man uns dann plötzlich noch als Psychos abstempelt. Aber gehen wir doch mal weiter, weil bei mir ist sehr interessant, dass ich ja den zweiten Scream als erstes gesehen habe, einfach so durch den Hype, ich habe mitbekommen, ja, dieser Scream, der macht da irgendwie Furore, und dann Teil 2 als erstes gesehen, damals noch irgendwie auf VHS aufgenommen. Die nicht wissen, was VHS ist, ja, ich erkläre es jetzt.
Volkshochschule.
Ja, genau. So hat das damals funktioniert. Und ich muss sagen, jetzt auch beim Rewatch, klar, rückblickend gesehen muss man auch sagen, dass der erste Film natürlich schon besser ist als der zweite, aber rein so, sage ich jetzt mal subjektiv, so von meinem Empfinden her, sind die bei mir so ziemlich gleich auf. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich den zweiten halt als erstes gesehen habe.
Ja, ich habe den zweiten ja damals im Kino geguckt und war da sehr stolz drauf. Und der hat auch, also der funktioniert auch wirklich richtig gut. Ich mag das Opening im Kino, das ist wirklich, also die Idee ist halt einfach grandios Und es ist auch wieder so garstig, halt wie die ersten Kills vonstatten gehen. Also ich meine, im ersten Teil, Casey Becker, wie die halt massakriert wird, ist ja auch schon wirklich überaus grausam und perfide. Und das haben sie jetzt bei Scream 2 nochmal so ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Und ich liebe auch den zweiten Teil, aber er ist halt einfach der erste Teil und man hat geguckt, was hat halt gut funktioniert und das, was gut funktioniert haben, das überspitzen wir halt nochmal. Und der Film weiß halt davon. Es gibt ja diese schöne Szene, wenn Randy und Huey sich unterhalten über die Regeln der Fortsetzung und Randy sagt halt, mehr Blut, mehr Gekröse, mehr Leichen. Und das hält der Film ja auch durchaus ein. Ich habe auch für den wirklich eine Schwäche und mag den auch sehr. Also es geht mir oft so, wenn ich Bock auf Scream habe, gucke ich mir meistens immer Teil 1 und Teil 2 back-to-back an.
Ja, die funktionieren wirklich gut so als direkt nacheinander schauen. Also da merkt man schon nicht einen großen Qualitätsunterschied, sage ich jetzt mal, oder einen Qualitätsabfall. Was ja auch eben, du hast es angesprochen, natürlich, da kann man ja dann auch drüber streiten oder da kommen wir dann bei mir, wenn ich es mal so sagen darf, bei Teil 5 dann ein bisschen in diese Diskussion rein. Die Filme sind sich ja immer bewusst, was sie sind und was sie sein wollen und sie drücken es einem ja auch ziemlich deutlich ins Gesicht und deshalb passt das ja auch mit der Fortsetzung. Ich frage mich da manchmal ein bisschen bei der Scream-Reihe, wie entschuldigt dann dieses Ganze, ja, wir wissen ja, was wir sind, dann, dass sie genau das machen, was sie sind. Also, weil insbesondere dann bei den späteren Teilen finde ich es dann nicht mehr so elegant gelöst, sage ich jetzt mal, weil sie wissen zwar, was sie machen, aber sie machen es trotzdem genau extra und ich finde, das entschuldigt dann nicht, dass man genau diese Tropes bedient und manchmal aus meiner Sicht auch ein bisschen, ja, unzufriedenstellend, auf jeden Fall für mich.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Scream 1 bis 3, also die Urtrilogie nenne ich es jetzt einfach mal, da ist es so, dass der Film weiß, was er ist, aber die Figuren wissen es nicht, wo sie drin sind. Und ab dem vierten Teil ist es so, die Filmfiguren wissen, dass sie Filmfiguren sind, auch wenn sie dir es jetzt nicht explizit sagen. Aber so kam es mir immer vor. Es passt aber irgendwie, weil es ja dann auch mit der Zeit geht. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der halt...
Wow, was für eine Erkenntnis. Ja. Dafür hast du jetzt einen Nobelpreis verdient, ey.
Ja, danke. Habe ich geübt gerade eben vom Spiegel. Also es gibt ja wirklich kaum noch Blockbuster, die nicht ironisch irgendwas brechen. Ich meine, ich habe gestern diesen 65 gesehen mit Adam Driver, der nicht gut ist, aber der zumindest seine Geschichte, die eigentlich famos... banal beliebig ist, aber er nimmt sie ernst. Und das fand ich sehr erfrischend, weil Marvel hat es ja gemacht, nicht nur mit Deadpool, sondern einfach so, hey, wir wissen, wir sind Superheld, das ist total Schwachsinn. Und hier Augenzwinkern und Augenzwinkern. Und ich glaube, dass sich Scream durchaus so ein bisschen daran angepasst hat. Also diese Meta-Gags vor allem in den letzten beiden Teilen, oder auch gerne mit Teil 4, die waren halt früher nicht so omnipräsent und vor allem nicht so mit der groben Keule drauf gepflastert. Aber ich kann dir gar nicht sagen, warum. Bei Scream stört's mich nicht. Vielleicht auch einfach, weil es Scream ausmacht. Und vor allem, weil ich halt Scream auch immer seit dem ersten Teil nicht nur als Horror- oder Slasher-Film ansehe und nicht nur als Genre-Parodie oder Satire, sondern auch immer so als Kommentar zu dem, was gerade halt eben im Filmbereich Trend ist. Also das sieht man vor allem schön am vierten Scream, der rauskam, als diese Torture-Porn-Welle ganz groß war. Und wenn man sich den anguckt, den vierten Scream, erkennt man durchaus viele Anspielungen an so Torture-Porn. Unter anderem auch, was den Gewaltgrad angeht. Weil ich glaube, Scream 4, da sieht man ja eines der Opfer. Und das ist ja wirklich, dass die Kamera längere Zeit auf dieses Opfer zeigt. Und man sieht da die Gedärme ausquellen lassen und so. Und bei Scream 1 hat man das auch mit Steve. Aber das ist ja, glaube ich, 3-4 Frames. Und dann ist es schon vorbei.
Ja, das war ziemlich kurz, ja. Auf jeden Fall, da sprichst du das an, dass das natürlich auffällig ist, wenn man das mit den ersten drei Teilen vergleicht, vor allem natürlich mit dem dritten, aber das ist eine andere Geschichte, da musste man ja gewaltmäßig ein bisschen zurückfahren, weil da ja das Massaker an der Columbine High School kurz davor passiert ist und auch mit dem Humor ein bisschen aufgedreht hat. Aber wie gesagt, die ersten drei Teile, die funktionieren sehr gut, also der erste nimmt ja diese Horror-Trope auf die Schippe, der zweite mit den Fortsetzungsklischees auf, der dritte dann mit diesen Trilogie-Klischees und der vierte geht dann in die Richtung Torture-Porn, aber eigentlich möchte er ja so die Remake-Klischees so ein bisschen auf die Schippe nehmen, was dann aus meiner Sicht so halb gut funktioniert hat, weil Scream 4 ja nicht wirklich ein Remake ist.
Ja, Scream 4, wieso sage ich es, aber allein das Opening bei Scream 4 ist ja schon so, wo ich mir dachte, es ist mir zu viel des Guten. Also dieses Film im Film im Film, dieses Meta im Meta im Meta, es ist ein guter Kommentar, aber so als Einstieg fand ich das eher, war es mir zu bemüht. Und ich habe über die Jahre auch so eine zwiegespaltene, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem vierten Teil aufgebaut, weil der dritte, der für mich der schwächste der Reihe ist, aber ich sage immer noch, es gibt keinen schlechten Scream-Film, aber der vierte, der ist, ich weiß nicht, aber mit dem konnte ich bislang, obwohl ich ihn besser finde als den dritten, ich konnte mit dem von allen Scream-Filmen bislang so am wenigsten connecten. Ich kann dir aber nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht, weil er nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch ist, ich weiß es nicht, aber wenn ich halt einen Scream Rewatch mache und ich müsste mir aussuchen, welche ich gucken soll und nicht gucken muss, glaube ich tatsächlich, dass es vor allem Teil 3 und Teil 4 die Scream-Filme wären, wo ich sage, die brauche ich jetzt nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also, du hast ja vorhin gesagt, eins und zwei gehen so für dich in einem Zug. Bei mir, ich muss ehrlich sagen, der dritte kommt da bei mir auch noch dazu. Obwohl, klar, er ist deutlich schwächer als die ersten beiden, aber für mich irgendwie so halt, ja, auch vielleicht dem geschuldet, dass ich damals wahrscheinlich in dem Alter war, wie du, als du den ersten gesehen hast. Der gehört für mich irgendwie dazu und der rundet für mich die Geschichte halt auch ab. Also, bei mir ist wirklich so, die ersten drei Teile sind für mich so das Höchste der Gefühle und dann, wie bei dir vielleicht auch so ein bisschen bei Teil 4 oder wo bei dir schon bei Teil 3 die Probleme anfangen, bei mir ist es dann bei Teil 4 definitiv so, dass es für mich so ein bisschen abwärts geht.
Ja, bei Teil 3 ist bei mir einfach das Problem. Ich meine, verstehe das nicht falsch. Ich habe den damals in der Vorpremiere mit Freunden gesehen. Das war ein riesiges Happening. Das war, hatten wirklich, wirklich große Vorfreude. Und die war so groß, diese Vorfreude, dass es, glaube ich, nicht anders gehen konnte, als enttäuscht zu werden. Denn was man nicht vergessen darf, zwischen Scream 1 und 2 lagen ein Jahr, zwischen Scream 2 und 3 drei Jahre. Also, und da hat sich so viel Vorfreude aufgestaut. Und man merkt halt dem Film auch an, dass die Produktion nicht einfach war, dass sie zum Beispiel, dass Neve Campbell wegen einer anderen Komödie, die sie gedreht hat, glaube ich, nur 20 Drehtage hatte und dazu eine Perücke tragen musste. Das merkt man alles, finde ich. Also, wenn man sich anguckt, Teil 1 und Teil 2, wie poliert die sind, ich finde, dass Teil 3 das nicht hat. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, die mich, warum auch immer, so ein bisschen stören, weil ich bin niemand, der irgendwie auf Logik pocht. Oder so. Ich bin jemand, der eher mit den Augen rollt, wenn mir jemand sagt, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch unlogisch. Wo ich mir denke, wenn du Logik willst, lies ein Mathematikbuch, aber guck dir keine Filme an. Aber so Sachen, wenn zum Beispiel da jemand tot zu sein scheint und man fühlt seinen Puls und man sagt, okay, er hat keinen Puls, er ist tot. Und dann aber genau dieser jemand dann der Killer ist, ist so, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum mich das beim dritten Teil nicht stört, aber so ein bisschen aus der Bahn wirft. Aber ja, der dritte Teil ist so, ah, das schwarze Schaf ist jetzt auch übertrieben, weil, wie ich schon sagte, es gibt keinen schlechten Scream-Film. Auch den kann man sich wunderbar angucken und auch der hat seine guten Momente. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil das Setting, es spielt ja wirklich auf einem Studiogelände und ich glaube, dass man aus diesem Setting hätte wesentlich mehr machen können, als das, wie sie es dann letztlich getan haben.
Ja gut, das kann man natürlich, das stimmt auf jeden Fall auf eine Art und Weise. Für mich eben, ich bin vielleicht ein bisschen zu gnädig, so wie man das eben wenn man, sag ich jetzt mal, drei Kinder hat und eines vielleicht ein bisschen weniger mag als die anderen, aber man hat es trotzdem irgendwie gern oder man muss es irgendwie gern haben. Das ist für mich so ein
Das
bisschen,
sind meine drei Kinder,
ja.
Luis, Malte und Arschloch.
Genau, etwa so. Du hast gesagt, nach 3 Jahren hat sich da Vorfreude aufgestaut, als Scream 3 rausgekommen ist. Und da lagen ja ganze 11 Jahre dann zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Ich nehme es mal vorweg, ich habe den vierten dann nicht mal im Kino gesehen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich hatte irgendwie gar nicht so großen Bock auf diesen vierten Teil, habe ihn dann irgendwann nachgeholt später. Aber ich könnte mir vorstellen, bei dir war schon und da eine gewisse Vorfreude vorhanden wahrscheinlich vor dem vierten.
Oh ja, also da, ja, da war wirklich Vorfreude vorhanden. Ich hatte sogar einen Kalender, wo ich dann eingetragen habe, wie viele Tage es noch dauert, bis Scream kommt. Und den habe ich dann aber irgendwann sein gelassen, den Kalender, weil ich mir halt eben dachte, ah, wenn ich jetzt wieder diesen Druck habe, weil Vorfreude ist ja auch immer so ein bisschen Druck, ne? Dann bin ich vielleicht enttäuscht, deswegen habe ich den Kalender auch irgendwann dann in die Tonne geworfen und habe den Film dann mit Freunden damals gesehen und ja, ich kam damals auch so zufrieden aus dem Kino, aber es ist halt so ein bisschen wie mit der Heroinsucht, dieses Chase the Magic Dragon, ja, du kriegst den Drachen halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich jetzt mit meinem hohen und weisen Alter endlich erkannt habe. Eine Scream-Fortsetzung wird niemals die Qualität des ersten Teils erreichen, aber sie wird es auch niemals können. Und das ist absolut okay. Das heißt nicht, dass ein Scream-Sequel kein guter Film mehr sein kann, aber ich glaube, es ist utopisch, von einem Film zu verlangen, dass er genauso gut ist oder besser sogar noch wie das Erstlingswerk, wenn das Erstlingswerk halt damals so große Wellen geschlagen hat, so einen Impact auch auf die Popkultur hatte und halt so gut inszeniert war. Und zum Thema gut inszeniert, welchen Namen wir noch gar nicht genannt haben, ist natürlich Wes Craven, der die ersten vier gedreht hat. Der ist ja dann leider 5 Jahre nach Scream 4 an einem Gehirntumor gestorben mit, glaube ich, 75 oder 76 Jahren. Und Wes Craven, also man sagt immer wieder so, John Carpenter ist so der größte amerikanische Horrorfilmregisseur. Ich finde aber, er teilt sich diesen Posten mit Wes Craven, weil der Mann halt wirklich auch herausragende Leistungen vollbracht im Genre.
Ja, das könnte ich unterschreiben. Ich würde die beiden sowieso irgendwie auf eine Ebene hieven. Vor allem, weil von mir aus gesehen Wes Craven aus meiner Sicht noch mehr der Horrorfilmregisseur ist als John Carpenter, weil John Carpenter ja auch ganz viel anderes noch gemacht hat. Wes Craven natürlich auch, aber er ist für mich so mehr der Inbegriff des richtigen Horrorfilmregisseurs. Oder ich habe so auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, ja. Jetzt wollte ich noch was fragen und ich habe voll vergessen. Ah, genau, ja, du hast ja gesagt, logischerweise, dass man nicht an den ersten Teil herankommt. Und das ist ja das Schöne auch an den Fortsetzungen von Scream im Gegensatz zu anderen Filmreihen. Sie versuchen es auch gar nicht, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Sie wissen, dass der erste unantastbar und ungeschlagen ist. Was ich aber dem vierten Teil lassen muss, ich habe ja ähnliche Probleme oder vielleicht bin ich da ähnlich verhalten bei diesem Film wie du, aber ich muss sagen, der Schluss von diesem Film, das ist wahrscheinlich jetzt auch, da ich die Reihe nochmal ganz durchgeschaut habe, wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsschluss überhaupt in einem Scream-Film. So richtig befriedigend.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass der letzte Killer mit einem Gerät getötet wird, das eigentlich dafür da ist, um Leben zu retten.
Oh, so weit habe ich noch gar nicht überlegt. Ja, stimmt.
Ja, ich finde die Auflösung auch, also es ist ja auch immer so, Scream ist ja auch immer so ein Whodunit, ne? Also wer ist der Täter? Und ja, ich finde, es ist jetzt niemals so Whodunit in der Qualität von Agatha Christie oder zuletzt den Knives Out-Film von Rian Johnson, aber es ist schon immer so, man überlegt schon, oh, wer könnte der Täter sein oder die Täter? Es ist ja bis auf Teil 3 immer mehrere Personen, die da mit das Messer schwingen. Und bei Teil 4 finde ich tatsächlich, war ich, glaube ich, mit am meisten überrascht, wer es ist, weil es ja die Nichte von Sydney ist, also von Emma Roberts gespielt.
Nee, die Cousine. Jill.
Die Cousine, pardon, ja. Cousine ist es. Und das fand ich ganz interessant, weil damit hätte ich eher weniger gerechnet. Und was ich ganz spannend finde, sie wollten es eigentlich so machen, dass sie Teil 4 so enden lassen, dass Jill damit durchkommt. Und Sydney mit Amnesie halt eben sich nicht mehr an die Vorfälle erinnern kann.
Genau, es hätte dort aufgehört, wo sie erfährt, dass Sydney noch am Leben ist und da wäre Schluss gewesen und am nächsten Teil hätte es dann dort angeschlossen.
Genau. Ja. Genau. Und Gott sei Dank haben die das dann nicht umgesetzt, sondern haben noch einen Schluss gemacht, wo auch so ein klassischer oder mittlerweile klassischer Scream-Shop zum Vorschein kommt, nämlich Krankenhäuser sind immer leer.
Ja.
Also.
Ja, okay, ja, da kommt wieder diese Logikgeschichte, da könnte man stundenlang darüber referieren, denke ich mal, wo jetzt da überall die Logiklöcher sind.
Ja, ganz ehrlich, es ist ja auch so, es wird irgendwie offenbart, so einer der Killer ist 1,50 Meter groß und wiegt 40 Kilo. Wie soll dieses Menschlein jemanden umgebracht haben oder K.O. geschlagen haben, der 2 Meter groß ist und 130 Kilo wiegt, ne? Dazu kommt auch noch, das gehört ja auch zu Scream dazu, dass Ghostface ja immer so ein bisschen tollpatschig ist, ne? Und der bekommt ja auch oft mal wirklich Sachen ins Gesicht. Also, ich glaube, im neuen Teil bekommt er mal von hinten so richtig schön einen Messerblock ins Frontalen, ins Gesicht. Und du müsstest ja eigentlich Spuren sehen. Das heißt, wenn derjenige dann auftaucht und unmaskiert ist, müsste man eigentlich sehen, wo hast du das Pfeilchen eigentlich? Ne? Aber es ist immer so, sobald du die Maske anhast, und das finde ich eigentlich ganz schön, sobald die Maske drauf hast, ist diese Person nicht mehr existent, die der Killer ist, sondern gibt es nur Ghostface. Das finde ich schön. Deswegen macht es mir auch nichts aus, dass der Ghostface im Film 1,80 Meter groß ist und dann bei der Enthüllung wird er nur 1,50 Meter. Ne? Das ist, finde ich, irgendwie, es gehört auch dazu.
Ja, es kommt von mir aus gesehen dann, weißt du, das ist ja genau das Problem. So, wie sagt man dem? Dings da auf Disbelief. Du weißt, was ich meine. Einfach, wenn es am Schluss dann irgendwie befriedigend endet, so wie jetzt bei mir zum Beispiel beim vierten Teil, dann übersehe ich das. Also, dass da irgendwie diese kleine Jill da irgendwie als Killer unterwegs ist, was ja überhaupt keinen Sinn machen würde. Aber ich muss sagen, weil es da für mich, das war wirklich so der Reveal, der beste Reveal in einem Scream-Teil, weil zuvor war es immer so, ja, du fieberst so mit und ratest mit, was könnte da am Ende irgendwie rauskommen. Und meistens, oder bei mir war das so, ist es bei den Scream-Teilen so, dass ich dann am Ende ein bisschen enttäuscht war, als rausgekommen ist, wer die Killer sind. Und bei diesem Film, muss ich jetzt sagen, auf jeden Fall auf Chill bezogen, das war richtig befriedigend. Wenn ich vorhin den Film an sich nicht so wahnsinnig interessant fand, immerhin dann, der ist für mich der Film, der am Ende am stärksten ist und nicht vorher, würde ich mal sagen.
Ja. Noch kurz zur Aufklärung, es heißt Suspension of Disbelief.
Suspension of Disbelief, vielen Dank. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind dumm wie Scheiße, also dann dürfen wir diesen Beruf aufgeben.
Wenn wir Google nicht hätten.
Hey, ehrlich, bist du googeln gegangen?
Ja, also du, ich habe die ganze Zeit Wikipedia auf, denkst du, ich weiß das alles, was ich hier sage? Also bitte.
Ach, du bist für mich sowieso ein wandelndes Filmlexikon, also. Aber jetzt weiß ich auch, wo das Wissen alles herkommt, du kleiner Betrüger, du. Noch auf einen Charakter zu sprechen kommen von Scream 4, bevor wir dann endlich, sage ich jetzt mal, ja, es ist ein bisschen dann ein Neustart mit Scream 5, aber dazu kommen wir später. Kirby müssen wir, glaube ich, doch noch ein bisschen kurz ansprechen, weil in den ersten drei Teilen hatten wir Randy, der ja im ersten noch lebt, im zweiten dann in der Mitte stirbt, aber immer noch so erklären konnte, wie es funktioniert. Im dritten Teil haben sie ihn da eingebaut in einer Testamentaufnahme, sage ich jetzt mal, auf Video, und irgendwie ihn zurückbringen im vierten Teil hätte sowieso keinen Sinn mehr gemacht, nachdem man ihn ja abgemurkst hat im zweiten. Und jetzt hat man diese Kirby, die ein bisschen so die Nerd-Funktion übernimmt. Und glaube ich auch, wenn man Scream 4 anschaut, so bei den Fans so als Lieblingscharakter durchgeht. Oder so ein Charakter, den man gerne noch gesehen hätte in späteren Teilen. Und ja, Spoiler, das weiß man auch, wenn man die Trailer gesehen hat, der dann im sechsten Teil auch wieder auftaucht. Wie war es bei dir so? Ist Kirby für dich auch so eine Sympathieträgerin, die du vermisst hast? Jetzt sage ich jetzt mal im fünften Teil.
Okay, ich glaube, ich werde mich vielleicht bei einigen unlieb machen, aber ich habe diesen, in Anführungszeichen, Hype um Kirby nie verstanden. Also,
danke, geht mir genau gleich. Hasst uns.
Also, diese Hayden Panettiere, oder wie sie heißt, das ist halt eine Figur von vielen und jeder Scream braucht halt so einen Film-Nerd-Charakter. Gab es ja auch im dritten Teil mit Roman Bridgers noch einen. Aber ich habe es nie verstanden. Vor allem, ich hatte auch nie das Problem, ich meine, sie wird ja umgebracht, also was heißt umgebracht, sie bekommt ja das Messer in den Bauch und dann wird sie liegen gelassen und ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn es heißt, nee, die ist halt gestorben. Und dann gab es ja diesen Easter Egg in Teil 5, dass man irgendwie bei irgendeiner Suchfunktion sieht, ah, die lebt noch, und daraufhin kam sie halt zurück, wobei ich auch irgendwie gehört habe, dass sich die Darstellerin wohl selbst so ein bisschen ins Gespräch gebracht hat, aber ich habe nicht verstanden, warum die Leute teilweise steil gehen, wenn es um diese Figur geht. Da finde ich, bietet das Scream-Franchise bessere Figuren. Ich habe nichts gegen die Darstellerin, die macht ihre Sache in Scream 4 okay, gut, aber come on, ich meine, seien wir ehrlich, Bodo, wir sind halt zwei alte Hasen und es gibt halt nur einen Randy Meeks und der ist tot.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich muss sagen, wenn ich so vergleiche mit, wenn man es wirklich nur auf den vierten Teil bezieht, wer so der herausstechendste Charakter ist, ist von mir aus gesehen dann schon sie, weil die anderen sind für mich wirklich so richtig, außer vielleicht Jill noch, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil sie dann am Ende die Mörderin ist, aber so blass sind, weil ich konnte über, das war noch so für mich, ja, wenn ich irgendwie sagen müsste von den neuen Charakteren, wer sticht da für dich am meisten heraus, wäre es schon sie gewesen, was nicht unbedingt als Kompliment zu werten ist in diesem Zusammenhang.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich sie auch nie so als die Randy Meeks des Teils wahrgenommen habe. Ich habe immer diesen Charlie, der ja der zweite Killer ist, immer mehr so als Randy Meeks wahrgenommen. Aber ja, also Ich finde tatsächlich, dass Scream 4 für mich der Scream-Film ist mit den langweiligsten Figuren. Also außerhalb natürlich der Fab Four. Nee, warte mal. Sydney, Dewey, Gale, Fab 3, pardon.
Ja, okay. Wenn man großzügig ist, könnte man Randy da auch noch dazu zählen, natürlich. Ja. Also wir natürlich als alte Hasen, wie du vorhin gesagt hast, wir dürfen das, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und da kommen wir dann später noch dazu, wie das mit dieser Kirby noch weitergeht. Aber ich würde sagen, schließen wir die vier Scream-Filme ab, so von mir aus gesehen, wo es wirklich primär um diese Fab 3 geht, denn ab Teil 5, der letztes Jahr rausgekommen ist, da wechselt das ein bisschen, weil es da ja um diese Requels oder Legacy Sequels oder wie man dem sagen will, irgendwie in diesem Fahrwasser sich in dieses Fahrwasser begeben hat mit Scream. 11 Jahre nach dem vierten Teil kam dann Scream 5 und ja, ich muss da sagen, optisch natürlich ein verdammt gut gemachter Film. Also nach dem vierten Teil, der von mir aus gesehen, gut, da haben auch schon alle drauf rumgehackt. Ich mache es jetzt trotzdem auch nochmal, einfach das Color Grading, das mir nicht so gefallen hat. Beim fünften, dieser Film sieht verdammt gut aus, hat verdammt gute Effekte. Ich bin jetzt aber so fies, oder ich sag's jetzt mal ganz so salopp, für mich ist der fünfte Teil völlig überflüssig. Den hätt's für mich, also schon der vierte war für mich so grenzwertig, so okay, ja, konnte man irgendwie noch machen, aber ich finde, den fünften hätt's von mir aus gesehen nicht wirklich gebraucht.
Ich habe auch nicht danach verlangt, aber ich hatte halt mit dem finde wirklich eine Menge Spaß. Der wäre bei meinem persönlichen Scream-Ranking sogar auf dem dritten Platz der Reihe. Also der hat mir wirklich, und ich hätte es nicht selbst gedacht, aber unglaublich viel Spaß gemacht. Und er hatte für mich wirklich ein paar Überraschungen parat. Also alleine der erste Angriff, und sie überlebt das. Also Jenna Ortega wird ja wirklich bestialisch abgeschlachtet. Übrigens, der Gewaltgrad ab Teil 5 ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Und ich war so überrascht, ich saß im Kino und dann hieß es so, nee, sie hat überlebt. Bitte was? Okay. Also Jenna Ortega ist ja kein großer Mensch, ja, eine große Schauspielerin vielleicht, aber kein großer Mensch. Und holla die Waldfee, die kann einiges wegstecken, also die Figur, die sie da spielt, weil sie ja wirklich, und ich wiederhole es, wirklich bestialisch massakriert wird. Die bekommt das Bein gebrochen, die Hand wird perforiert, die wird mehrfach abgestochen und die hat das überlebt, ne? Das, und ich war wirklich baff. Ich dachte halt wirklich, okay, Jenna Ortega war damals ja schon bekannt. Nicht so sehr bekannt wie heute mit Wednesday, aber trotzdem keine unbekannte Persönlichkeit. Und es ist ja auch so gang und gäbe bei Scream, dass am Anfang immer bekannte Figuren oder Schauspieler, Schauspielerinnen halt massakriert werden. Und deswegen war für mich klar, an dem Moment, der Film fängt an, sie nimmt das Telefon ab, war klar, okay, sie ist das erste Opfer, das, ne, gehört so, schön. Und dann überlebt die. Und ich greife vorweg, das wurde jetzt mit Scream 6 nochmal getoppt. Da gibt es im Opening auch was, wo ich als Scream-Fan da saß und dachte, geil, okay, ihr habt mich, ja. Und das fand ich schön. Also, dass sie, also letztlich ist Scream 5 auch nur wieder die gleiche Soße, klar. Ein bisschen mehr Zeitgeist, ein bisschen moderner, ein bisschen so auf die heutigen Sehbefindlichkeiten auch zugeschnitten, das ist verständlich. Aber sie haben zumindest versucht, auch wieder mit den Erwartungen zu spielen und vor allem mochte ich einen fünften Teil, dass sie sehr klar und deutlich dieser toxischen Fankultur den Stinkefinger zeigen. Denn, und jetzt könnt ihr mich wieder hassen, ich bin ja jemand, der aktuell keinen Bock mehr auf Star Wars hat, überhaupt gar nicht mehr, aber ich finde halt The Last Jedi, ich finde ihn großartig. Für mich ist es einer der besten Star Wars Filme aller Zeiten, ja, ich meine das ernsthaft. Und ich finde es echt schlimm, wie viel Hass dieser Film abbekommen hat. Weil, pass auf, wenn du einen Film nicht gut findest, kein Problem, dann findest du den Film nicht gut. Aber ich verstehe nicht, wie dieses Wörtchen Hass, das wird immer so oft benutzt und so inflationär. Und es war so schön, wie die Macher bei Scream 5 einfach dieses toxische Phantom wirklich abgewatscht haben. Natürlich ist das nicht subtil, sondern es ist mit der groben Keule, aber ich hab's gefeiert, stehe ich zu. Mhm. Beschwerden bitte an Bodo at Filmsünderpodcast at Schweiz.de oder so.
Schweiz. At Schweiz, das ist meine Domain. Nein, du, ich kann dir da voll beipflichten. Also was du über The Last Jedi gesagt hast, das finde ich, also den habe ich 10-mal lieber als dieses aufgewärmte Force Awakens oder der letzte Teil da. ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß, The Rise of Skywalker. Also von dem her, ich kann dir da voll und ganz beipflichten. Wenn, ich finde es schön, wenn man mal wieder etwas Neues versucht zu machen und ein bisschen so, ja, stinkefingermäßig in diese Richtung zeigt. Und ja, ich verstehe auch, weißt du, ich bin auch nicht jemand, der Filme hassen möchte, und es kackt mich ehrlich gesagt auch immer an, dass ich da bestimmte Sachen eben nicht so toll finden kann. Aber ich sehe, was du an diesem Film siehst. Auf mich hat das damals einfach so eben diesen Dampfhammer-Eindruck hinterlassen. Also insbesondere diese Szene, als sie dann in der Stube sitzen bei Randys Neffe und Nichte und da noch so einen quasi Schrein aufgestellt haben mit Fotos von Randy. Also mal ehrlich, zeig mir mal irgendwer, der das so machen würde. Aber ja, sei mal.
Du weißt nicht, wie es bei mir zu Hause aussieht.
Okay. Da bin ich auch froh drum. Nein. Nein, aber auf jeden Fall, dort habe ich auch schon gedacht, ja, diese Mindy, eben die Nichte von Randy, wie sie dort oder aufzählt, was da ja jetzt in diesen Legacy-Sequels oder Requels oder wie man denn sagen will, so die Regeln funktionieren. Und so dort habe ich schon gedacht, ja, okay, wir haben es begriffen. Ich verstehe auch, dass man das für ein Publikum, das vielleicht da weniger in diesem Thema drin ist, vielleicht das noch mehr ein bisschen betonen muss, dass sie verstehen, was sie meinen, aber mir war das ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich auch nachvollziehen, das ist wirklich ein Film der groben Keule und der ist nicht elegant, aber es gab so viele Szenen, die ich wirklich geliebt habe, zum Beispiel dieser Typ, der ja Wes heißt, der Sohn der dieser Polizistin, und es gibt diese Szene, wo er einfach, also wir wissen, dass Ghostface in der Nähe ist.
Ja.
Und er geht, und zuerst einmal diese Umkehrung, er geht duschen, das Ganze erinnert an Psycho, aber er ist diesmal so der Beefcake, der unter der Dusche steht.
Ja, okay, da möchte ich kurz einhängen, weil The Ghostface ist ja mit der Mutter von Wes am Telefon und fragt so, kennst du diesen Film Psycho? Und genau dann sieht man diese Szene und ich denke auch, ach, war das jetzt wirklich nötig, dass ihr das noch extra ansprechen musstet? Weil, ja klar, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber die können mit dieser Szene auch so nichts anfangen. Also ich hätte da ein bisschen mehr Subtilität, hätte ich da schön gefunden, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich nachvollziehen, aber bei mir hat das wirklich irgendwie funktioniert.
Finde ich schön.
Einfach diese Bulldozer-Taktik, ne? Einfach so
genau.
In die Fresse,
ja.
Richtig rein. Und dann gibt es halt diese Sequenz, wo er... Also Wes durch das Haus stromert und immer wieder Schränke aufmacht. Und wir kennen ja diesen klassischen Jumpscare. Du machst einen Kühlschrank auf, machst einen Kühlschrank zu und plötzlich steht da jemand an der Seite. Oder mit dem Badezimmerspiegel kennt man alles. Und das wird immer weiter exerziert und weiter und weiter und weiter. Und das fand ich großartig. Also es war wirklich dieses Spiel. Und ich glaube auch... Es geht nicht anders, weil wenn du Scream machst, die Leute wissen ja mittlerweile, was sie erwartet. Ja, allein durch das Internet haben sich ja so viele Sachen mittlerweile rumgesprochen, wo, glaube ich, beim ersten Scream wirklich nur richtige Hardcore-Nerds doch wussten, was da los ist. Ist es ja jetzt schon so, jeder weiß, was mit Scream. Ganz ehrlich, ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert und selbst die weiß, was Scream ist und die guckt keine Horrorfilme. Die würde jetzt nach Scream 1 nach 5 Minuten ausschalten, ne? Es ist schon so fast schon zu einem Allgemeinwissen geworden. Deswegen finde ich, ist das, glaube ich, der einzige noch machbare Weg, wie du einen Scream umsetzen kannst. Also entweder so oder du musst es sein lassen. Und diese Szene fand ich halt einfach richtig gut. Und jetzt kommst, pass auf, Bodo, ich weiß, du glaubst, ich bin ein knallharter, maskulin Motherfucker. Aber... Ich habe bei Scream 5 echt eine Träne vergossen, weil Dewey stirbt ja und das auf bestialische Art und Weise, und das war wirklich eine Szene, die hat mich echt hart getroffen. Ich glaube, sie war wichtig. Wie sagt ihr schon, dass da so ein Generationswechsel beginnt im fünften Teil und wird dann mit dem sechsten Teil halt fortgeführt. Ich glaube, es ist wichtig, aber es war trotzdem schmerzhaft.
Ja, das war so mein persönlicher Grace-Dash-Moment. Nein, Grace-Dash, nein, Dewey. Ja, das, also ich kann wirklich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde eben, du hast es auch schön beschrieben mit dieser Dampfwalze. Das ist Scream 5 definitiv. Mir war es ein bisschen zu viel Dampfwalze. Auch diese Szene mit Wes, die du angesprochen hast, das war mir nach dem zweiten, dritten Mal, habe ich dann, ja, ich habe es gecheckt. Das ist wie, wenn ein Komiker auf der Bühne einen coolen Gag macht und dann am Ende nochmal erklären muss, warum dieser Gag so gut war.
Kennst du?
Ja, genau. So ein bisschen in dem Stil. Aber ja, ich möchte jetzt diesen schönen Moment eigentlich gar nicht kaputt machen mit Dewey. Das war es auch so, genau, als er sich umdreht, dort vor dem Lift, in dieser Sekunde wusste ich, scheiße, jetzt geht er drauf. Ja. Ich habe es ja schon im Trailer ein bisschen vermutet, wenn man ihn da sieht, wie er die Patronenhülsen auf den Boden fallen lässt und die Knarre neu lädt, da habe ich schon gedacht, das wäre jetzt so eine Szene wahrscheinlich dann im Film, wenn er drauf, oder könnte er drauf gehen, und dann war es tatsächlich so. Und obschon ich es vorausgesehen habe, es war nicht so von wegen, ach komm, leck mich doch. Es war wirklich so, oh nein, jetzt passiert es wirklich. Nein, ihr macht das nicht. Die macht das wirklich nicht wirklich. Und dann doch, sie machen es tatsächlich.
Ich hatte ja immer noch so ein bisschen Hoffnung.
Ja.
Weil einer der Running Gags der ersten Teile war halt, dass Yui immer abgeschlachtet wird. Und jedes Mal, man glaubt, er ist tot, aber jedes Mal, das hat jemand überlebt. Und dann wird er in den Krankenwagen gebracht, ja. Ist auch sehr erstaunlich, dass er sich Wunder heilen kann, weil, glaube ich, in Teil 2 humpelt er, ja, in Teil 3 nicht
Teil,
mehr.
Oder doch,
so,
in, ne? Teil 3 auch immer noch und dann in Teil 4 nicht mehr und in Teil 5 dann wieder irgendwie. Also ja, eben, das macht, aber ja, wie schon gesagt, über Logik müssen wir bei dieser Reihe nicht diskutieren.
Deswegen dachte ich mir noch, okay, vielleicht bekommt er einfach jetzt halt nochmal, ne? Und dann kommt da diese echt brutale und garstige Szene, wenn halt eben das zweite Messer dann kommt und dann wird er halt eben wirklich von hinten und von vorne halt wirklich aufgeschlitzt. Und das tat wirklich weh. Also ich habe schon brutalere Szenen gesehen, auch blutigere Szenen und Szenen, die noch expliziter waren, aber weil ich halt eben Yui jetzt seit 96 kenne und für mich das so ein kleiner Freund geworden ist innerhalb des Horror-Franchise, es tat das ja wirklich weh. Und das, ich war wirklich traurig. Also ich war im Kino und da so, nicht weit. Aber es tut weh. Also als Fan tat mir das wirklich weh, weil Yui auch immer der war, das war so der arme Thor, weißt du, der hat es halt immer auf die Fresse bekommen. Der war immer für die anderen da, aber er hatte irgendwie nie Erfolg. Also mit Geld, das hat ja nie so richtig funktioniert. Ich meine, er war ja auch im Wahnleben mit Courtney Cox zusammen, was übrigens lustig ist. Jedes Mal, wenn sie im Scream-Franchise zusammen waren, waren sie eigentlich getrennt und umgekehrt.
Ja, genau, ja, das habe ich auch, ja, genau, so im Nachhinein noch mitbekommen, ja, das ist witzig.
Und, weißt du, Sydney, also ich meine, letztlich Sydney, Gail und Yui haben viel abbekommen, aber keiner hat so viel abbekommen wie Yui. Mhm.
Ja, dem hätte man so ein versöhnliches Ende eigentlich irgendwie gönnen oder hätte man ihm gegönnt, und das muss ich jetzt dem fünften Teil wirklich lassen. Der sagt so, nein, vergesst es, wir lassen diesen armen Kerl jetzt noch so richtig auf eine grausige Art und Weise einfach draufgehen.
Und
das
vor
ist wirklich
allem,
schmerzt, ja.
Ja, und vor allem, sie gönnen den Fans und den Figuren noch nicht mal, dass sie sich vor seinem Abdehen noch mal wiedersehen.
Genau, stimmt. Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Also Gail sieht ja zwar noch, das ist noch so eine witzige Wiedersehenssequenz, eine kurze, aber eben Sydney und Dewey, die sehen sich nicht mehr im fünften Teil, genau. Ja, nee, das ist wirklich so eine, das ist eine Szene, die hat wirklich Wirkung. Oder wie man auf gut Deutsch sagen würde, Impact. Oder
sie
auf Neudeutsch.
Sie hat sogar für mich besser gewirkt als der Tod von Randy. Weil der Tod von Randy, der kam so plötzlich. Ja. Ne? Also wir erinnern uns, da steht an diesem Van und plötzlich geht der Van auf, zack, reingezogen, zack, 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 tot. Aber bei Yui, weil wir halt mit Yui auch jetzt mehr durchgemacht haben, also wir, das ist jetzt über eine Dream, aber wir haben ihn schon so oft gesehen, wie er Sachen durchgemacht hat. Und wie du schon sagtest, man hätte ihm eigentlich so einen Ritt in den Sonnenuntergang gewünscht, ja. Oder, ey, Yui, was ist das? Ja, ist mein Lottoschein. Du hast gewonnen. Wow, okay, ab nach Acapulco. Aber nee, er stirbt halt wirklich mittellos, mit gebrochenem Herzen und bestialisch alleine in einem Krankenhausflur. Das ist halt wirklich hart.
Mhm. Ja.
By the way, haben wir schon erwähnt, warum ist dieses Krankenhaus eigentlich leer?
Ja. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war, glaube ich, nicht bei diesem. Ja, eben, wie gesagt, ja. Da könnte man jetzt auch wieder drauf rumreiten. Machen wir jetzt nicht. Eigentlich würde ich am liebsten jetzt diesen Film so abschließen, weil das so ein bisschen versöhnlich ist. Aber ich bin ja ein Spielverderber, wie ihr vielleicht schon alle wisst. Und ich muss jetzt trotzdem noch. Wir verabschieden uns von Dewey. Wir haben die beiden anderen Charaktere, also eben Sydney, die wiederkommt, die da deutlich weniger Screentime hat oder Screentime, hahaha. Gail Weathers, die auch wieder auftaucht. Aber eigentlich ist es ja so eine Staffelübergabe, die spürt man durch den ganzen Film. Man merkt ja, diese ähnlich wie das bei Ghostbusters Afterlife auch der Fall war oder auch bei den Star Wars Sequels. Die Alten sind zwar noch so im Hintergrund dabei, aber übergeben eigentlich an eine neue Garde. Und da ist ein weiteres Problem mit diesem Film. Ich kann einfach überhaupt nicht connecten mit diesen neuen Figuren. Ich weiß, Jenna Ortega ist eine verdammt gute Schauspielerin. Ich habe aber einfach irgendwie, sie kommt bei mir nicht an, und genauso ihre, oder die ihre Schwester verkörpert, Samantha, die ja beide Carpenter noch zum Nachnamen heißen, also die Geschwister. Ich kann mit denen einfach nicht bonden, wie man so schön sagt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wenn man mit diesen Figuren mitfiebern kann, dann verstehe ich, dass man Teil 5 schon mehr abgewinnen kann, als ich das vielleicht kann. Aber eben, wenn das nicht funktioniert, dann hat's dieser Teil wirklich schwer.
Bonden weiß ich jetzt nicht. Also ich bin immer noch Team Sydney, das ist klar, aber ich fand sie, die Figuren, wie gesagt, ich fand die funktionieren für mich. Ich finde es schön, dass es diesmal zwei Final Girls gibt und dass es Geschwister sind. Wie ich schon sagte, der Anfang von Scream 5 hat mich echt komplett überrascht. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ist es jetzt so elegant gelöst, dass die eine, die Samantha irgendwie halt Billy Loomis Tochter ist, was natürlich dann auch so ein bisschen soapy ist. Andererseits, ja. Slasher sind nicht dafür bekannt, dass sie eine wirklich intelligente Geschichte erzählen, seien wir ehrlich. Da finde ich, passt das ganz gut rein. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich vor allem ankreide, warum ist es die Tochter von Billy Loomis? Stu wäre doch auch ein möglicher Kandidat gewesen.
Ja,
also,
ja,
ne?
Ja,
ja. Also, sowieso finde ich, dass Stu sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen?
Stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, genau. Wobei ich es schön finde, dass im fünften Teil eine der ersten Fragen ist, so oder eine der ersten Fehler, die sie macht, dass sie Stu vergisst, ne? Und deswegen halt dann angegriffen wird,
ja, verdientermaßen. Ja, das ist wahrscheinlich aber auch eine Reaktion darauf, dass man gemerkt hat, ja, die Fans haben sich beklagt, dass der Stu immer so neben runterfällt und vielleicht, ja, ja, deshalb eingebaut wurde. Aber ja, fair enough, also es hat funktioniert auf jeden Fall, ja.
Ja, also... Ich kann da auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich kann mit denen nichts anfangen, weil, Bruder, seien wir ehrlich, wir sind halt jetzt auch mal in einem Alter, wo man einfach sagen, ich meine, ich habe schon graue Haare mittlerweile, ja, das war, und dann kann man vielleicht nicht so schnell und nicht so einfach connecten mit so jungen Leuten, aber gestört hat's mich nicht, und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, denn unpopular opinion, ich mag Halloween Ends sehr gerne, aber ich glaube, es wird Scream nicht gut tun, wenn Neve Campbell und Courtney Cox mit Mitte 80 noch vor einem Ghostface weglaufen.
Ich weiß nicht, ob es das Alter ist, also ich für mich ist auch einfach eben diese Sam, die Schauspielerin, ich weiß ihren Namen nicht mal mehr.
Melissa Barrera.
Vielen Dank, ich wusste, du wirst mich da aus der Scheiße rausziehen. Ich finde einfach, das ist keine gute Schauspielerin, und ich kauf der in keiner Sekunde ab, was die da durchmacht, und eben dieses Billy Loomis Ding hätte ich auch keine Probleme damit. Mein Problem ist einfach, dass man ihn dann auch noch zeigen muss. Das war für mich wirklich so, dass ja, so wieder diese Dampfwalze halt. So, ja, wir wissen's, oder man sieht ihn ja, glaube ich, sogar schon, bevor man erfährt, dass sie die Tochter von ihm ist. Und deshalb ist dieser Reveal, der ja, als sie ihrer Schwester im Krankenhaus gesteht, hey, ich bin die Tochter von Billy Loomis, das hat dann auch keine Wirkung, weil man ihn ja fucking 5 Minuten vorhin schon gesehen hat im Rückspiegel des Autos und ich find's so, ja, eben. Ich find's toll, wenn man das feiern kann, ich kann's leider nicht, und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich möchte da auch nicht der Spielverderber sein eigentlich. Ja, aber es ist halt jetzt leider so.
Dann ändere deine Meinung. Du magst jetzt Scream.
Okay.
5.
Ja.
So, erledigt.
Gern geschehen. Ich hab's jetzt auf Aufnahme, ich schneide das raus und werde es in der Endlosschlaufe in der Nacht durchhören, bis es dann Wirkung zeigt. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke aber, für Scream 5 ist das okay, so hätte ich gesagt. Und man hat ja dann ziemlich schnell mal mitbekommen, dass da das Jahr darauf eine Fortsetzung kommen soll. Welche Erwartungen hattest du jetzt, dass du gehört hast, nach Scream 5 soll kurz ein Jahr später dann Scream 6 kommen?
Ich dachte mir halt, okay, es freut mich, weil ich den fünften halt, Überraschung, wir haben es gehört, sehr mochte. Es sind ja auch wieder dieselben Leute hinter der Kamera aktiv, nämlich dieses Regie-Duo, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber die haben davor diesen Ready or Not gemacht. Und ansonsten wurde dann relativ bekannt, okay, sie gehen diesmal nach New York Und dann wurde halt gesagt, ja, das ist das erste Mal, dass Scream aus Woodsboro rauskommt. Das ist natürlich so nicht ganz richtig, wissen wir Scream-Fans. Teil 2 spielte auf einem Unicampus und Teil 3 spielte auf einem Filmset. Aber seien wir ehrlich, der Unicampus hatte was Kleinstädtisches und das Scream-Set war halt Woodsboro als Set. Also von daher stimmte es schon. Ich hatte so ein bisschen Sorge, weil es im Freitag den 13. Franchise ja diesen ominösen Jason Takes Manhattan gibt, wo halt eben Jason Voorhees nach Manhattan geht.
Ja, also Jason, der irgendwie 90% auf dem Boot spielt, ja.
Genau, genau, genau. Und dachte mir so, okay, und das Marketing hat ja wirklich New York auch sehr weit hinausgehoben, immer gesagt, ja, hier New York. Und ich finde das neue Setting toll. Ich finde, sie machen viel draus. Aber man hätte nicht sagen müssen, das ist New York, denn es könnte jede x-beliebige amerikanische Großstadt sein. Aber insgesamt haben sie es gut gemacht, aber das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Ja, ich habe mich sehr auf Scream 6 gefreut.
Camera speed. Sound production, take one. Action!
Hello.
Let's play a game.
You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
Maybe. But there's never been one like me, Gale. I'm something different.
That's why I'm gonna shoot you in the head.
Scream 6, ja, gerade frisch im Kino. Ich habe ihn am Mittwoch gesehen, in Pre-Premiere oder wie man den sagen will. Und du hast ihn wahrscheinlich in der Pressevorführung gesehen, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Aber die war tatsächlich auch erst am Dienstag. Also da haben sie länger gewartet und ja.
Ich habe da irgendwie mitbekommen, ich habe mal noch so in einen anderen Podcast reingehört, wo dein ehemaliger Movie Break-Kollege, jetzt habe ich Pascal auch dabei ist bei Leinwandliebe und die haben gesagt, die hätten dann Embargo bekommen, über den Spoiler-Teil erst sprechen zu dürfen am Montag. Hast du da auch so irgendwas aufgetragen bekommen? Weil sonst müssen wir aufpassen.
Also ich habe schon bei anderen Podcasts tatsächlich über Scream 6 geredet, auch mit einem Spoiler-Part. Von daher, nee. Also ich habe zwar eine Embargo-Frist unterzeichnet, aber der Film läuft ja seit Donnerstags oder seit Mittwochabend offiziell in den deutschen und schweizerischen Kinos und ich bin mir sicher, dass viele jetzt auch via Podcast oder Video bei YouTube schon über den Film reden, auch über die Spoiler-Parts. Von daher können wir das gerne machen.
Ja, ich finde auch. Ja, wir werden es auch kennzeichnen. Also für alle die, ich glaube zwar nicht, dass da irgendjemand zuhört, der den Film noch nicht gesehen hat oder den.
Sowas auf der Killer in Teil 6 ist Bigfoot. Jetzt haben wir es gesagt.
Genau, ja. Das würde wenigstens mal so von der Größe her würde das passen. Oder Chewbacca war das war bei euch, ja, im Telestammtisch-Podcast. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich meine, müsst ihr da unbedingt reinhören. Wir verlinken euch den Podcast auch in die Shownotes. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir sprechen jetzt zuerst mal spoilerfrei über diesen Film. Und du hast ihn wahrscheinlich ganz normal gesehen, könnte ich mir vorstellen, weil bei mir war der in 3D.
Tatsächlich habe ich ihn in 2D gesehen. Und ich habe mich auch wirklich gefragt, warum 3D? Also James Cameron, wenn du das hier hörst, wenn du wieder schuld bist, dass wir jetzt wieder diese scheiß 3D-Welle neu ertragen müssen, dann hasse ich dich, ganz ehrlich. Und ich habe gesagt, ich habe nicht viel übrig, dieses Wort inflationär zu benutzen, dieses Wort Hass, aber ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder 3 Jahre lang, nur weil ein Regisseur es hinbekommt, gute 3D-Filme zu machen, also technisch gesehen, mir wieder konvertiertes 3D anzuschauen. Und ich verstehe es nicht, weil ich habe ihn in 2D gesehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass mir da eine dreidimensionale tiefe Ebene irgendwie fehlt, weil es gibt ja keine Szene, die jetzt wirklich vom 3D profitieren würde? Oder sagst du mir jetzt etwa, dass der 3D voll geil war?
Ich muss dir alle Illusionen nehmen, die du dir jetzt gerade selber eingeredet hast. Also erstens, es war James Cameron schuld, das haben die beiden Regisseure auch offen zugegeben in einem Interview, dass tatsächlich dadurch, dass jetzt Avatar 2 rausgekommen ist, sie eigentlich auch gar nicht viel mit 3D anfangen können, haben sie gesagt. Aber eben der Grund, dass sie es gemacht haben, den finde ich noch so halb irgendwie akzeptabel, weil ja jetzt vor dem ersten Avatar haben ja alle Kinos aufgerüstet und damit diese 3D-Technik auch wirklich so rüberkommt, wie es Cameron gedacht hat. Und das jetzt im Zuge von Avatar 2 auch wieder passiert ist, haben die beiden Regisseure von Scream 6 gefunden. Weißt du was? Dann sind wir wenigstens auch wieder auf dem höchsten Stand der Technik und können unseren Film auch in 3D rausbringen. Leider muss ich hier auch sagen, völlig für nix. Also ich hätte... Also du hast ihn ja nicht in 3D gesehen und du hast es richtig vermutet, lieber Stu. Es bringt rein gar nichts. Also ich habe mich während dem, ich habe es nicht mal gemerkt, dass in 3D ist, während dem, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe dazwischendurch so, oh, ich habe ja eine 3D-Brille auf, aber das wirkt null auf dieser Leinwand. Ich hatte vor kurzem Titanic in 3D noch gesehen und der ja auch, natürlich offensichtlich auch nachbearbeitet wurde und ich war auch dort nicht so wahnsinnig begeistert, außer ein paar so, sage ich jetzt mal, Aufnahmen von Weitem oder so oder gewisse Sachen, die wirklich gut gewirkt haben, habe ich so gefunden, haben, ja, wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und bei diesem muss ich sagen, der hat noch weniger daraus gemacht, obschon sie es beabsichtigt hatten, diesen Film auch auf 3D rauszubringen. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
Ja, letztlich ist es halt einfach Marketing und vor allem, man kriegt natürlich ein bisschen mehr Geld, wenn man ihn 3D dann zeigt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich finde, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Scream mögt und wollt ihn gucken und ihr habt ein Kino, das 2D und 3D anbietet, hört auf Onkel Bodo, geht in 2D rein. Also ich habe ihn in 2D gesehen, ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas fehlt und Bodo hat es bestätigt und letztlich, also ganz ehrlich, bringt nichts. Bei Freitag der 13. Teil 3, da gibt es ja noch wenigstens so Szenen, die haben sie extra für 3D gemacht, aber es gibt keinen einzigen Moment in Scream 5, wo du das Gefühl hast, das Messer kommt auf dich zu oder
nee,
so.
Überhaupt nicht. Und auch wenn das ist, bei dir eben der Freitag der 13. oder der dritte Jaws-Teil ist für mich auch immer so ein Paradebeispiel für, wie man für 3D-Filme konzipiert hat. Und ja, eben bei Scream 6 merkst du von A bis Z, nein, der war eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht. Und das wird wirklich einfach, wie du gesagt hast, man will noch ein bisschen mehr Geld machen, weil man ja durch das R-Rating in den USA und dass die Freigabe ab 18 sowieso schon weniger, sage ich jetzt mal, Publikum ins Kino holen kann, holt man wenigstens mit 3D noch ein bisschen extra Geld raus.
Kurze Frage wegen der Altersfreigabe. In Deutschland ist es ja so, dass Teil 6 ab 18 ist, ohne Zensuren. Und damit der einzige Scream aktuell ist, der ab 18 ist, neben Teil 2. Teil 1 war mal früher indiziert, mittlerweile ist er ab 16, jada jada. Wie ist es bei euch in der Schweiz eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie bei euch die Altersfreigaben aussehen.
Also wir haben diese Freigaben, weil es hat sich geändert. Früher war es so, dass du immer so zwei hattest. Ein Alter, wo du alleine gehen durftest und dann noch ein zweites Alter, wo du in Begleitung Erwachsener reingehen durftest. Und das war früher so 16, 14, glaube ich, 14, 12, irgendwie so, also 2 Jahre Unterschied oder so. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass es einfach nur ein Alter gibt, also Scream 6, um auf deine Frage zurückzukommen, ist bei uns oder auf meinem Kinoticket auf jeden Fall stand auch Freigabe ab 18 Jahren. Also da gibt es auch keine Abstufung, ob man da jetzt noch in Begleitung von Erwachsenen reingehen kann oder so.
Weil was ich halt finde, der 5. Teil ist bei uns ab 16 ungekürzt. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der ist ja auch wirklich brutal. Ich meine, Scream ist immer brutal, ja. Aber in Scream 5 finde ich, zum Beispiel, wenn dieser Wes stirbt und du siehst, wie das Messer dann in den Hals gerammt wird und seitlich kommt es halt wieder raus und solche Sachen, ist der schon sehr brutal. Und für mich wäre Scream 5 auch ein 18er-Kandidat gewesen.
Ja, die FSK hat da so eine Begründung rausgegeben, weshalb dass der ab 16 freigegeben ist.
Genau, weil der Film halt das immer wieder ironisch spricht und ja, stimmt schon. Und ich meine, ich beschwere mich nicht, weil, ich meine, wie wir schon sagten, wir beide sind zwei alte Säcke, uns kann es egal sein, wie viele Jahre die Filme sind, wir gucken sie einfach, weil wir halt alt genug sind. Aber ich finde es schon seltsam, weil ich finde den 6. Teil, der ist auch wieder sehr brutal, aber ich finde ihn nicht so umwerfend viel brutaler wie den 5. Teil. Ist natürlich eine ganz subjektive ist das richtige Wort, subjektive Wahrnehmung. Aber wie ist es dir? Hattest du das Gefühl, dass der 6. Teil exorbitant brutaler ist als der Vorgänger?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also vor allem, weil die Begründung für den 6. genauso wirken würde wie für den 5. Also beziehungsweise beim 6. ich noch mehr diese Ironiekeule irgendwie gespürt habe als vielleicht noch beim fünften, obwohl die beim fünften auch ganz klar spürbar war, aber beim sechsten habe ich noch so gefunden, da treiben sie es definitiv noch an die Spitze, also da konnte ich jetzt wirklich gar nichts mehr ernst nehmen.
Ja, also du siehst natürlich beim sechsten Teil so zweimal so wirklich zwei Leichen, die wirklich viel, also da wurde schon dran sich abgearbeitet, ne, aber auch jetzt relativ kurz nur. Es gibt auch im fünften Teil wirklich ein paar garstige Momente. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo du siehst, wie eine junge Dame ein Messer in den Bauch gerammt bekommt, das wird hochgezogen. By the way, Spoiler, sie überlebt es. Mich stört es halt nicht, aber ich finde es irgendwie die Frage interessant, warum hat der eine 18er und der fünfte halt eine 16er? Ne? Das, weiß nicht. Ich bin gespannt, was die FSK dazu schreibt. Ich habe bislang noch keinen Prüfbericht gefunden. Die werden ja meistens immer erst ein paar Wochen später veröffentlicht.
Ja, das können wir dann im Nachhinein vielleicht mal noch besprechen, wenn es dann nötig ist. Aber ja, nee, also das kann ich auch nicht verstehen. Dann vielleicht noch so, ja, es ist ja schwierig, über diesen Film zu sprechen, ohne zu spoilern. Darum vielleicht mal ganz allgemein. Man hat da, wie wir schon gesagt haben, Neve Campbell kommt nicht mehr vor. Das weiß man aber auch, wenn man das ein bisschen verfolgt hat oder uns zugehört hat. Courtney Cox kommt wieder vor, Kirby kommt nochmal vor, die sich gegenseitig in Wetteifern liefern, wer das größere Plastikgesicht hat, aber darüber könnte man auch einen eigenen Podcast führen.
Nee, Punkt für Gail.
Ja, Punkt für Gail, ja klar. Gut, die hat auch ein bisschen mehr Zeit, sie ist auch ein bisschen älter, aber so wie Hayden Panettiere mittlerweile unterwegs ist, denke ich, dass sie im Alter von Courtney Cox ja sicher den Rang ablaufen könnte.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht aufgefallen, also bei Gail schon ja. Ein bisschen.
Achte mal auf die Lippen.
Okay.
Also, oder ich hatte, vielleicht tue ich ihr Unrecht, dann tut es mir leid, aber das war wirklich für mich so,
Ich fand es tatsächlich, was mich bei Kirby mehr gestört hat, ist, dass sie jetzt wiederkommt und wie gesagt, wir haben ja schon festgehalten, wir beide haben nicht danach verlangt, ne? Und ich finde, wie sie jetzt zurückkommt, in welcher Position, das war mir dann auch ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, denn Achtung, also ich verrate es einfach mal, sie ist halt FBI-Agentin. Aber sie ist jetzt keine, in Anführungszeichen, normale FBI-Agentin, nein. Kirby ist halt einfach motherfucking cool, deswegen tritt sie da irgendwie mit Lederjacke auf.
Ja.
Und zeigt gleich in der ersten Szene, dass sie halt eben, ne, sie ist halt ein richtig hartes Stück, ne, und hat bei mir nicht funktioniert.
Nee, das ist eben genau das, was ich meine, so die Ironie, die da einfach überall durchdrückt und ich frag mich, haben sie es wirklich in aller Hinsicht absichtlich gemacht oder eben, das würde dann heißen, dass auch so wie sie Kirby da darstellen, habe ich auch so gedacht, hey Mann, Cosplay, wie sich irgendwie ein 10-Jähriger oder eine 10-Jährige eine FBI-Agentin vorstellen genau, würde, ja. Die irgendwie nur irgendwelche alten Serien gesehen hat, wo FBI-Agenten vorkommen, also es war wirklich so, ich dachte, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder sie haben es wirklich absichtlich gemacht, dann muss ich sagen, okay, dann könnte es noch funktionieren, aber eben für mich dann wieder
vielleicht
diese Dampfwalze.
Als kleine Rache. Als Rache, weil sich ja anscheinend die Hayden Panettiere so ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht hat. Vielleicht deswegen. Du spielst das jetzt so, wie wir es haben wollen. Kann auch sein. Also,
ja, okay, ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, eben. Da ist dann wieder so die Frage, wie weit geht Meta und wo hört es dann auf? Aber ja, darüber können wir dann vielleicht später im Spoilerteil noch ein bisschen genauer sprechen. Sonst ist der restliche Cast oder die Überlebenden des restlichen Casts aus Scream 5 wieder dabei. Ich habe schon gesagt, Sam und Tara, mit denen ich nicht wirklich connecten kann, genauso wie der Rest, Mindy, Chad, dann haben wir noch ein paar neue Charaktere. Wie hieß die Mitbewohnerin da, die immer Sex hat mit verschiedenen Typen? Holly?
Amber?
Nein, Amber war doch im letzten Teil, im 5.
Ja, wie ich schon sagte, gerade die letzten Teile haben halt so viel, also
Das spricht ja schon für sich, dass man nicht mal mehr weiß, wie diese Figuren heißen und du hast es ja zu Beginn schon mal angesprochen. Hier sind es für mich wirklich nur noch Figuren und keine Charaktere mehr und das geht leider von der Hauptfigur bis zur hintersten Nebenfigur. Die sind für mich alle so richtig farblos.
Also tatsächlich, Teil 6 hat die blödsten Figuren, nenne ich es mal. Also, das sind
das
halt.
Das könnte man auf die DVD drucken. Der blödste Cast. Ja.
Also, du hast halt die neuen Fab Four, nenne ich sie mal. Also, Mindy, Chad, Tara und Sam. Und dann hast du halt eben ihre, sag ich mal, Mitbewohnerin oder Kommilitonen. Der eine heißt, glaube ich, Ethan. Das ist der Typ, der Darsteller ist Jack Champion, der spielte diesen Menschensohn von diesen Navis in Avatar 2 tatsächlich.
Ist das da das Babyface? Der Kollege genau, von Chad, ja?
Genau, dieser Lockenkopf,
ja, meine ich. Nichts gegen Örseligkeiten, ich konnte ihn einfach nicht merken und ich habe einfach so dieses Babyface noch in Erinnerung. Ja.
Ja, also wirklich, das sind halt, wie du schon sagtest, das sind keine Charaktere, sondern Figuren und du kannst ja nicht mal die Namen merken, sondern du merkst einfach nur Lockenkopf, die Sex-Positiv und das Beefcake, Mr. Sixpack.
Genau, ja.
So merkst du die halt, aber du weißt nicht mehr ihre Namen. Die Namen sind auch eigentlich ziemlich Wurst. Und da kommen wir einem Spoiler-Part zu, denn ich kann auch sagen, ich hatte mit Scream 6 meine Probleme, aber ich wiederhole es, es gibt für mich keinen schlechten Scream-Film und auch der 6. ist halt gut. Der ist, wie ich finde, deutlich schwächer als der 5. Ich würde ihn aber tatsächlich bei mir im Ranking ansiedeln, ich glaube knapp vorm 4. Teil. Also Teil 1 ungebrochen, dann kommt Teil 2, dann Teil 5. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, dann Teil... Oh, schwer. Kommt Teil 3 erst oder Teil 6? Naja, aber ungefähr so in der Richtung.
Ja, ich kann es dir sagen, bei mir ist es tatsächlich in absteigender Reihenfolge, wie die Filme erschienen sind, mittlerweile, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt natürlich auch alle chronologisch nochmal hintereinander geschaut habe, aber ja, ich konnte Teil 6 wirklich nicht viel abgewinnen, muss ich ehrlich zugeben, ohne jetzt groß auf Spoiler einzugehen oder so. Aber ja, es ist für mich tatsächlich der schwächste Teil. Leider, ich hätte den gern gemocht und lustigerweise hat er mir genau das geboten, was ich erwartet habe, dass er mir einfach egal ist, weil er hat mich nicht mal enttäuscht, was ja auch eine Qualität ist, wenn man von Filmen enttäuscht wird, die bleiben einem wenigstens in Erinnerung, aber ich denke, Scream 6 wird so in 2-3 Wochen, wird der bei mir wahrscheinlich ganz aus dem Gedächtnis verschwunden sein.
Das könnte aber auch einfach nur in einem horrenden Alter liegen.
Oder meinem übermäßigen Alkoholkonsum. Ja. Nein. Okay, Stu, ich denke, wir haben da eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Wer den Film also noch schauen will, nachdem dass ich ihn so verhunzt habe, Stu ist da ein bisschen gnädiger, geht ihn schauen, viel Spaß und kommt dann zurück für den Teil, den wir jetzt noch aufgespart haben, nämlich den Spoiler-Teil.
Bereit? Hierfür? Niemals.
Ja. Was mir bei diesem Film fehlt, wir haben es vorhin schon gesagt, was die Metaebenen bei den anderen Teilen angeht, funktioniert für mich relativ gut, obwohl es beim 4. Teil, ja, die behaupten ein Reboot oder Remake zu sein, was der Film an sich gar nicht ist, aber eben auch doch mit diesen Klischees spielt. Ich habe den Eindruck, bei Scream 6 fehlt da wirklich ein Anhaltspunkt für wirklich so eine Metaebene zu sein für das aktuelle Filmgeschehen, weil es ist ja nur ein Jahr vergangen seit dem letzten und die Filmwelt hat sich noch nicht groß verändert in dieser Zeit und mich dünkt, man merkt es der erzwungenen Metaebene, die dieser Film generieren möchte, auch extrem an.
Ja, ich muss auch sagen, dass der Meta-Aspekt des 6. Teils, der ist sehr, sehr schwach. Den finde ich auch nicht so richtig überzeugend. Es gibt halt diese obligatorische Szene, die Hauptfiguren des Films treffen sich, sitzen im Halbkreis und diese neue Randy Meeks, also Mindy, die ja irgendwie die Nichte von Randy ist, und sagt halt eben die Regeln halt auf. Und das war's. Hätte ich nicht gebraucht. Ist halt Business as usual, wie es so schon heißt.
Ja, und war für mich auch eine, der wirklich so, ach nee, jetzt wirklich so wieder diese Szene so. Ja, wir wissen, das gehört irgendwie dazu, aber wie es bei den ersten Filmen irgendwie noch so eben, sie wussten nicht, dass sie in einem Film sind, aber irgendwie feststellen, ja, das sind so die Klischees. Hier ist es wirklich so, hey, wir sind in einem Film und hier ist es zwar gerade irgendwie, weiß nicht, wie viele Leute sind schon abgestochen worden und meine besten Freunde sind noch angegriffen worden, aber hey, ja, du stirbst, du bist der Mörder, bla 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 und so, überhaupt nicht mehr wach. Ja, sorry, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Problem. Ich muss aber sagen, was ich an dem Film mag, ich fand den letztlich dann doch recht unterhaltsam und zwar wirklich gesehen als Slasher. Es ist ein dummer Slasher, jeder Slasher ist irgendwie dumm, seien wir ehrlich. Aber der hat halt ein enorm hohes Tempo. Also das Opening, da möchte ich gleich nochmal separat drauf eingehen, weil das fand ich ganz großartig. Aber danach, nach dem Opening, ist es halt so, da braucht er so ein bisschen, ne? Da passiert erstmal lange Zeit nichts. Dann gibt's so dieses typische, dieses Terror-Ding und auch die Dialoge sind da so sehr, boah, dieses so, Ich möchte mein Leben aber leben. Nein, du darfst dein Leben nicht leben, denn wir sind immer in Gefahr. Wo ist denn da eine Gefahr? Ich bin deine Schwester. Ich liebe dich. Ich muss auf dich aufpassen. Wenn du mich liebst, würdest du mich loslassen. Und das ist halt alles so, ja komm, mach ihn. Und dann, wenn der Film aber dann richtig anfängt, ist der tatsächlich fast schon Action-Slasher. Der ist, hat ein unglaublich hohes Tempo, wie ich finde. Und ich habe in meiner Einsatz-Letterbox-Kritik gesagt, dass der Film oder das Franchise mit diesem sechsten Teil so ein bisschen Vin Dieselfiziert würde.
Genau.
Und das meine ich in zwei Aspekten. Zum einen durch die Action, weil ich fand den sehr rasant und sehr actionreich. Und das hat mir gefallen. Was mir nicht gefallen hat, ist, gefühlt ist jedes vierte Wort in diesem Film Family.
Family.
Also so ähnlich wie Vin Diesel halt. So nach dem Motto, hey, du hast vor einem Jahr versucht, mich umzubringen. Aber jetzt bist du mein Freund. Du bist jetzt Familie. Hey, danke, dass du die Pizza rechtzeitig gebracht hast. Du bist jetzt Familie. So ähnlich wirkt es auch in Scream 6. Und ich kann es ja verstehen, dass diese Überlebenden so ein Band haben. Aber das hatten halt Dewey, Sidney und Gale auch. Und die haben aber nie gesagt, wir sind Familie.
Nee, da hast du es gespürt. Du musstest nicht mit der Dampfwalze kommen und sagen, hey, wisst ihr, ich sehe den Fall wirklich wie eine Familie. Du hast es gespürt. Und das ist das, was mich so nervt an Teil 5 und 6. Man muss alles immer extra betonen, damit auch der Hinterletzte irgendwie mitbekommt, was sie hier aussagen wollen, weil sie einfach nicht fähig sind, das zu zeigen.
Es ist halt dieses klassische Show, don't tell.
Genau.
Und das machen sie halt nicht. Und mir fehlt tatsächlich im sechsten Teil so eine gewisse ironische Komponente, dass mir klar wird, so, okay, die meinen das nicht ernst. Die meinen das, glaube ich, tatsächlich ernst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, es hätte funktioniert, wenn man nicht halt eben sagen würde, hey, weißt du noch, dass wir letztes Jahr diesen Killer da überlebt haben? Ja, weiß ich noch. Familie? Familie.
Hey, vielleicht ist das ja die Metaebene.
Das kann sein.
Dass sie es absichtlich so machen. Aber eben, das ist ja genau das Problem, weil man hier, man muss immer sich irgendwie schön reden, weil man mit dem, was einem gezeigt wird, irgendwie nicht so ganz umgehen kann. Und weil Scream halt so Meta ist, kann man auch immer diese Ausrede bringen, ja, das war ja absichtlich so.
Ja, das stimmt. Das ist schon mal, das ist der einfachste Ausweg, ne? Es ist ungefähr so, als würde ich dir jetzt irgendwie mit Volker Racho in die Eier treten und sagen, Meta. Ne?
Das ist genau deshalb sind wir nicht im selben Raum. Ich habe schon gewusst.
Genau.
Ja.
Und dabei hatte ich mir extra die Stahlkappenschuhe rausgetan.
Ja. Ja. Schon gut, ja. Also ich glaube, ich verzichte auf ein nächstes Treffen mit dir. Nee, aber es ist genauso, wie du sagst und ich eben diese Action. Also was ich dem Film wirklich zugute halten muss, ist, dass also es sieht auch wieder verdammt gut aus, wie auch schon der fünfte. Also die Effekte sind fantastisch, muss ich sagen. Also das hat wirklich Wirkung. Und eben, er ist rasant und so. Die einzige Kritik, die ich hätte, er ist eben genau nach dem Intro etwas langatmig. Dort hätte man gut und gerne ein bisschen rausschneiden können und so. Aber sonst ist er eigentlich nicht langweilig. Aber irgendwann ist er einfach irgendwie so, ja, vor allem gegen Ende, finde ich so, da war ich wirklich so drauf und dran zum sagen, hey Mann, wenn ich jetzt nicht eine Podcast-Folge aufnehmen müsste zu diesem Film oder darf, ich habe es mir selbst eingebrockt, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar aus dem Kino gehen.
Nee, dafür bin ich dann doch sehr Fan und bin dann auch neugierig, wie es ausgeht. Dazu sei gesagt, das ist ja auch ein Novum in der Scream-Reihe. Das teilt er sich ja mit, also Teil 3 hat ja nur einen Killer, das war ein Novum. Und jetzt in Teil 6 dachten sie sich, komm, ne? Wir machen jetzt mal 3 Killer. Wobei man auch sagen muss,
Auch relativ früh irgendwie schon gerochen. Ich konnte zwar nicht genau ausmachen, wer es ist, aber ich war so zwischen, machen sie es jetzt wie im ersten oder wie im dritten, dass sie extra nur einen bringen? Oder nein, irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das müssen 3 sein wahrscheinlich.
Das macht das, glaube ich, da achten sie schon drauf, dass du, wenn du nochmal zurückguckst, wer die Täter jetzt sind, macht es immer so ein bisschen Sinn, dass immer ein Täter halt eben so tun kann, als ob er unbeteiligt gewesen ist, weil er halt mit dem Opfer war und der andere war halt eben der Täter oder die Täterin. Ich fand die Auflösung okay, gerade halt eben, weil einer der Killer ist halt dieser, 2 der 3 Killer gehören halt zu dieser Fraktion der Charaktere.
Genau. Ne?
Wo du auch sagst so, ja okay, ist klar, dass du der Killer bist, weil ansonsten hättest du auch keine Daseinsberechtigung in diesem Film. Ne? Der dritte Killer hingegen und Achtung, nochmal final, Spoilerwarnung, der dritte Täter ist halt dieser Cop, dieser alte Cop, das macht für mich in der Hinsicht Sinn, weil so ein paar Sachen kann man sich sonst nicht richtig erklären. Zum Beispiel, wie kann es Ghostface schaffen, dass er in eine geschlossene Tür kommt? Und das macht in der Hinsicht halt Sinn, weil du einfach sagen kannst, so, ja, ne, als Cop kann man, da hat man vielleicht so ein paar Sachen, die man weiß. Zum Beispiel, wie kommt man an Beweismaterial? Das ist ja auch immer so, dass der Killer am Tatort immer eine alte Maske der alten Morde zurücklässt. Und als Cop, glaube ich, natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, ist das auch schwachsinnig, aber in der Logik des Scream-Franchise, finde ich, ergibt das Sinn. Ist das machbar? Und vor allem ist er im Gegensatz zu seinen zwei Kindern ja ein bisschen bulliger. Und es gibt ja durchaus Szenen, wo es schon wahnsinnig ist, wie krass dieser Ghostface da Engagement zeigt. Also wenn die da die Tür versperren mit einer Kommode und er gibt einfach nicht auf und er rammt immer weiter. Und das macht für den Kopf, finde ich, dann macht das schon mehr Sinn. Dementsprechend, es ist nicht meine liebste Auflösung, aber ich habe schon gesagt, die Auflösung, ich fiebere der immer entgegen, aber es ist nicht so für mich immer das ganz große Highlight der beim Scream-Franchise. Ich war damit zufrieden, ich fand's okay. Ich mochte das Finale irgendwie ganz gerne, vor allem wenn halt eben Sam und Tara dann eben mal richtig sagen, okay, wisst ihr was, jetzt sind wir mal dran, jetzt gehen wir mal, jetzt machen wir auf Psychokiller. Hat mir gefallen. Aber wir müssen über das Opening reden.
Ja. Darf ich noch ganz kurz noch
Nein.
was? Okay. Ist ja dein Podcast, du Arsch. Ich bestimme hier die Regeln. Regel Nummer eins. Nein, noch kurz auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Da bin ich jetzt froh, hast du das noch angesprochen, weil das hat mich ein bisschen gestört, wobei eben Logik in Screamfilmen, naja, aber dieses Museum, das sie da veranstaltet haben mit den alten Scream oder den Ghostface-Masken und so, da habe ich so gedacht, ja, das macht doch null Sinn, aber ja, jetzt wo du sagst, das ist ja ein Cop, okay, der hätte Mittel und Wege, an dieses Zeug zu kommen, das Problem ist dort einfach wieder, sie hätten es auch einfach bei den Masken belassen können. Ist es wirklich nötig gewesen, dass sie das hinter und letzte Teilchen aus den vergangenen Filmen irgendwie dort noch reinbringen, sogar irgendwie die Kleidung von Tatum, die da noch irgendwo rumsteht, also bitte, weil es sind eben wieder so ein oder zwei, drei zu drüber. Man hätte es wirklich bei diesen Masken oder Kostümen belassen können und dann wäre okay gewesen. Also,
ach. Heul leise, so, ja, Opening.
Okay, gut, Opening.
Okay, achso, es ist ja nicht mein Podcast.
Nee, mach nur.
Also, folgendes, man weiß ja, bei Scream, Der erste Anruf, der angenommen wird, ist klar tot. Außer bei Teil 5. Das haben sie ja geändert. Und ich wusste im Vorfeld halt, dass Samara Weaving mitspielt.
Das wusste ich hingegen nicht. Und da war ich sehr, okay. Das war cool. Da war ich sehr überrascht, ja.
Und sie spielte ja schon bei dem Regiedebüt des Regieduos, nämlich Ready or Not, die Hauptrolle. Und ich wusste schon im Vorfeld, dass ihre Rolle Laura Crane heißt. Und wir wissen, Marion Crane, Psycho, ne, ja. Ist klar. Ne? Und da fängt der Film halt an und sie geht dann und sie telefoniert gerade oder geht ans Telefon ran und mir ist sofort klar, tot. Ne? Weil, ne, sie ist einigermaßen bekannt, sie hat mit den Regisseuren zuvor gearbeitet und sie heißt Crane. Alle und dachte, okay, ne, Standard, so. Und dann wird sie ja auch wirklich ermordet. Und seien wir ehrlich, jetzt auch nicht so aufregend, wie ich finde. Also es ist relativ klassisch mit dunkler Seitengasse und kleiner Jumpscare und dann wird sie halt ziemlich brutal halt abgeschlachtet, also Ghostface-mäßig. Und dann kommt dieser grenzgeniale ist auch ein schönes Wort, merke ich gerade, grenzgeniale.
So kurz vor genial.
Genau, ne?
Ja.
Sehr, von Zahnärzten empfohlen, ja. Und zwar wird sie abgeschlachtet und dann nimmt der Typ die Maske ab. Und dann sehen wir, wer der Täter ist. Und
ich Flash dachte, Thompson.
Genau, Flash Thompson, Tony Revolori oder Revolori, keine Ahnung, der Typ war auch der Hauptdarsteller in Grand Budapest Hotel. Da könnte man ihn auch erkennen.
Ja, stimmt, genau, ja. Einer meiner Lieblingsfilme.
Siehst du mal. Und dann begleiten wir ihn. Und ich fand das so spannend, weil also er tötet sie, er entledigt sich der Maske und zieht sich oben in der Gasse und geht nach Hause und telefoniert so ein bisschen und er wirkt halt wie der randomste Dude, den man sich vorstellen kann. Und ich dachte, boah, geil, das gefällt mir. Und dann kommt halt raus, weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als er die Maske abgenommen hat, dachte ich, jetzt kommt so dieses klassische, dass jemand von hinten ruft, Cut, und wir sind in einem Film. Weißt du, der Film im Film. Aber nein, er hat die wirklich umgebracht. Und wir begleiten ihn, er geht nach Hause und dann merken wir auch jetzt so einen kleinen Schrein, was ja auch irgendwie ganz lustig ist, wenn man bedenkt, wie groß der Schrein am Ende des Films dann ausfällt, den wir sehen. Und dann wird er aber auch noch umgebracht, nachdem halt eben sein Kumpel aller Freitag der 13. Teil 2 zerstückelt im Kühlschrank gefunden hat. Dieses Letzte, was der Ghostface, also der eigentliche Ghostface-Killer ja sagt, ist Fuck the Movies. Also zumindest im Englischen, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt. Und das fand ich großartig. Das war wieder so ein Spiel mit den Erwartungen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war so baff, als er die Maske auszieht. Und ich glaube tatsächlich, was ich wirklich richtig hart abgefeiert hätte, ist, wenn das der Täter gewesen wäre. Also wenn Flash Thompson wirklich der Täter ist, der für die ganzen Morde in Scream 6 verantwortlich gewesen wäre. Natürlich spricht es gegen die Scream-DNA, aber das wäre wirklich etwas gewesen, wo ich gedacht hätte, holy moly, damit habe ich also wirklich nicht gerechnet. Ich bin mit dem Opening sehr glücklich. Es war, wie gesagt, ein What-the-fuck-Moment. Ich fand diese ganzen ersten 10, 12 Minuten großartig, vielleicht mit das Beste im gesamten Film und für mich wahrscheinlich auch eines der besten Openings der gesamten Screen-Historie, neben Teil 1 und Teil 2 natürlich, und war wirklich baff und das hat mich auch so milde gestimmt, weil eben ganz viel bei Scream 6 nicht für mich funktioniert hat, aber dieses Opening war einfach, ist, wo ich dachte, krass. Es ist geil. Also, ja, ich habe jetzt viel geredet für nichts, aber jetzt darfst du wieder.
Nee, das
wieder,
war schön.
Es ist wieder dein Podcast.
Ja. Zwei Dinge. Erstens, ich hatte im Vorfeld, habe ich mir so überlegt, was könnte jetzt in diesem Teil passieren, eben im Zuge dessen, dass es innerhalb von einem Jahr schon ein weiterer Scream-Film ist, da, wo ich gedacht habe, ja, sie können ja nicht einfach wieder dasselbe machen mit, ja, whodunit und am Schluss sind es irgendwelche Figuren, die man im ganzen Film immer wieder gesehen hat. Was wären so andere Wendungen, die sie vielleicht einbauen, um diesen Film spannend zu machen? Und da war der erste Punkt, vielleicht ist Neve Campbell trotzdem dabei und entpuppt sich am Ende vielleicht noch als Killerin oder so. Mhm. Punkt 2, Gail Weathers ist die Mörderin. Und der dritte war definitiv das, was jetzt hier am Anfang passiert ist. Vielleicht zeigen sie von Anfang an, wer der Mörder ist und dann bauen sie dadurch Spannung auf, dass man zwar den ganzen Film hindurch weiß, wer der Mörder ist, aber es trotzdem, also wie soll ich sagen, der Film trotzdem spannend ist und daraus und dann was macht. Wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht der Fall und ich weiß genau, was das Problem ist, weil wenn man das so hätte machen wollen, dann müsste man wirklich fähig sein, da Spannung in ein Drehbuch reinzuschreiben, dass das dann auch funktionieren würde und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass die Drehbuchautoren vielleicht mit dem Gedanken mal gespielt haben und es deswegen auch an den Anfang des Filmes eingebaut haben, aber dann gemerkt haben, nee, wir sind nicht fähig, daraus dann eine spannende Geschichte zu machen und es dann haben sein lassen. Das ist so mein Eindruck. Aber sonst muss ich dir wirklich recht geben, das war cool am Anfang. Obwohl ich ab dem Punkt, wo man dann den Killer, oder sieht man den Killer, nachdem er die Samara Weaving abgemurkst hat, ja, so in der Totalen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist wahrscheinlich der Moment, wo er die Maske abnimmt. Dann passiert es. Das war so, ah ja, okay, sie machen es jetzt wirklich so. Aber dann war dann ziemlich schnell klar, ja, nein, es wird wieder diese klassische Whodunit-Geschichte, die dann am Schluss von mir aus gesehen auch so semi-befriedigend aufgelöst wird.
Was ich auch noch schade finde, ist, Geld ist ja wieder mit dabei. Und sie wird ja auch angegriffen, also es ist ja auch ein Trailer. Übrigens, ich finde es ganz schön, dass der einer der wenigen Trailer der neueren Zeit ist, von Scream 6, der so geschnitten ist, dass du nicht darauf kommst, in welcher Reihenfolge was passiert. Denn ich dachte eigentlich, dass der Scream-Anfang vielleicht so anfängt mit dieser U-Bahn-Sequenz, die aber eigentlich viel, viel später erst im Film vorkommt. Jedenfalls bekommt ja auch Gail einen Anruf und Besuch von dem Killer. Und sie überlebt, wird aber halt schwer verletzt und ich fand es störend irgendwie. Ich glaube, ich hätte es gut gefunden, wenn sie auch stirbt, einfach weil das nochmal klarer macht, wir haben hier einen Generationswechsel, weil Neve Campbell oder Sydney ist ja nicht dabei. Es wird so halt dieser typische Satz so, oh, wie geht es Sydney? Ja, sie hat sich mit ihrer Familie so, hätte ich nicht gebraucht, lass es einfach raus, so gut ist.
Genau.
Ne? Aber Gail Weathers gebührt der geilste Moment im gesamten Film. Ich würde sogar so weit gehen, das ist, glaube ich, aktuell in den Top 5 meiner liebsten Scream-Momente des Franchises, wenn sie nämlich einfach den Killer auflegt und ihn zurückruft. Großartig.
Ah ja, das stimmt. Das war toll. Cool, ja. Das ist eine coole Szene und eben die Kills an sich, also sind ja auch relativ, sage ich jetzt mal, erinnerungswürdig. Also okay, vielleicht habe ich übertrieben. Ich werde mich wahrscheinlich noch an gewisse Dinge von diesem Film erinnern, auch in 2, 3 Wochen noch. Was ich auch cool fand, war diese Szene, wo der Love Interest von Mindy da von der Leiter fällt, wenn sie da zwischen den Häusern hin und her krabbeln und dann mit dem Gesicht auf der Mülltonne aufschlägt und dann siehst du ja das Gesicht, wie das entstellt wurde. Boah, das war auch sehr schön. Also schön, ja. Du weißt, was ich meine.
Jetzt bin ich gerade froh, dass ich mit dir nicht in einem Raum bin.
Das kann ich mir vorstellen. Und welche Szene ich auch geil fand, man sieht ja zum ersten Mal, also außer jetzt in diesem Super-Meta-Intro von Scream 4, die Killer beide gleichzeitig. Und als sie dort gleichzeitig so diesen, wie sagt man den?
Wischmove.
Ja, diesen, genau, das Messer mit dem Handschuh so in die Hand nehmen und dann so wegwischen, genau zeitgleich und so. Das fand ich auch eine geile Szene, dort habe ich gefunden. Ja,
ich muss sagen, ich habe nie verstanden, warum dieser Wischmove so ikonisch geworden ist. Das wird im ersten Teil so mehr so nebenbei halt gemacht, aber weiß nicht. Also das war mir zu viel tatsächlich. Das hat mich nicht gestört, aber eher kalt gelassen.
Okay.
Ich muss ja sagen, bei der Leiterszene, die ich ja auch durchaus spannend finde, fand ich es überraschend, weil ich dachte eigentlich, weil dieses Love Interest, die ja übrigens auch zu den vielen Charakteren gehört.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich dachte ja irgendwie, die stürzt sich von der Leiter, weil die wurde ja vorher wirklich der Bauch aufgeschnitten, dass jetzt gleich einfach nur durch dieses Gerüttel an der Leiter die Gedärme rausfliegen. Das war so meine Theorie.
Und jetzt bin ich wieder froh, dass wir nicht im selben Raum sind.
Ja. Übrigens, was ich auch noch ganz interessant fand und auch überraschend, Sam hat ja auch so einen North Interest, das ist dieser Sixpack-Junge, der hier gegenüber wohnt.
Ja.
Und da ist ja auch lange Zeit so, das ist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, so ist er vielleicht der Killer. Und ich fand es überraschend, am Finale wird er weggeschickt, nach dem Motto, wir können niemanden trauen, bitte geh. Und dann geht er auch. So, und dann kommt er halt am Ende zurück, weil die Polizei gerufen hat. Und er ist wirklich nicht der Killer. Und er hat sich sogar vernünftig verhalten. Ich meine, er hat nicht versucht, einen Helden zu spielen, stattdessen hat er einfach die Polizei gerufen. Das nenne ich mal Einsatz.
Und im nächsten Film kommt dann aus, dass er trotzdem irgendwie noch involviert war in die ganze Scheiße.
Natürlich, muss.
Hey.
Never trust a boyfriend.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das war ja die Regel in den ersten Filmen, ja. Wo sie ja im zweiten Film damit gespielt haben, also in Scream 2, wo man ja wirklich zeitweise das Gefühl hätte haben können, dass der Derek der Mörder ist. Und hier hat man das wiederholt eigentlich, weil es genau dasselbe, ich habe dann auch gedacht in dieser Szene, wie lange dieser Typ einfach vom anderen Gebäude aus durchs Fenster beobachtet, wie diese Killer unterwegs ist in der anderen Wohnung und einfach dort bleibt und nichts macht. Da habe ich auch gedacht, das ist sehr verdächtig, aber das war wahrscheinlich auch so beabsichtigt, dass man ihn da irgendwie als Handlanger des Mörders irgendwie verdächtigt.
Ja. Ich fand sowieso diese ganze Apartment-Sequenz sehr schön, weil in Woodsboro, das hat meine Kollegin Theresia beim Teleshop schon so festgestellt, in Woodsboro hast du halt relativ große Häuser, aber in so einem New Yorker Apartment ist halt wesentlich mehr Platz, weniger Platz meine ich. Und das ist natürlich bei einer Flucht von Ghostface ist das schon eher hinderlich dann.
Ja, okay, ja, das haben sie relativ gut umgesetzt. Das ist aber auch wirklich, du hast es auch vorhin schon gesagt, das ist so das einzige Mal, wo man wirklich spürt, vielleicht noch in der U-Bahn natürlich, aber sonst spürt man ja im ganzen Film nicht wirklich, dass das in einer Großstadt spielen soll.
Ja, na, finde ich schon. Also ich finde durchaus, wenn ihr so Kleinigkeiten, sie sind halt unterwegs oder so auf dieser Treppen mehrere Leute. In Woodsboro ist, glaube ich, so, ab 18 Uhr wird halt eben der Bürgersteig hochgeklappt. Ne? Ich fand wieder das Großstadt-Setting ganz cool. Man merkt halt nicht unbedingt, dass es New York ist, aber ich hätte auch kein Finale gebraucht, was auf dem Gipfel des Empire State Building spielt. Ne?
Oder auf der Freiheitsstatue.
Genau.
Also von mir, also an der Setting habe ich gar nichts auszusetzen. Also das hat für mich funktioniert so. Was für mich dann wieder weniger funktioniert hat, war das Ende, weil, Spoiler, wir haben gar nichts irgendwie. Gut, ich muss sagen, ich, der ja mit den Charakteren oder eben, man darf es ja gar nicht so nennen, mit den Figuren gar nicht mitfiebern konnte, für mich wäre es wenigstens eine Befriedigung gewesen, wenn wenigstens einer dieser neuen Möchtegern-Fab-Four irgendwie gestorben wäre. Aber nein, es überleben alle am Ende. Und da muss ich dem Film zugute halten, da hat er mir auch den Stinkefinger gezeigt, weil ich das als Befriedigung empfunden habe, aber der da gefunden hat, leck mich, Arschloch, ich lasse jetzt alle extra überleben.
Ja, also ich finde Mindy mehr nervig als alles andere mittlerweile. Sie ist ja der neue Randy Meeks. Die wird auch die bekommt es auch das Beste in den Bauch 3-4 Mal und überlebt das. Macht aber für mich, das macht schon mehr Sinn, weil man sieht ja auch, wie sie da noch gerettet wird und so. Es ergibt mehr Sinn als jetzt Chad. Weil bei Chad ist es hier so, dass zwei Ghostface, die inzwischen haben. Erinnerte mich irgendwie an den Tod von dem Scott aus From Last Till Dawn. dem Bruder von Juliette Lewis, der da auch von so einer Horde von Vampiren.
Oh ja, stimmt.
Ne? Daran habe ich das so ein bisschen erinnert und ich dachte so, okay, der, ich glaube, der ist wirklich tot, weil es auch nochmal was Tragisches bringt, weil es ist ja so der neue Freund von von Tara, von Jenna Ortega. Aber nee, er überlebt auch. Und die Frage ist jetzt, versuchen sie wirklich mit jeder Figur einen neuen Dewey zu kreieren? Weil ich glaube, außer Samantha bekommt von den neuen Fab Four hier jeder das Messer 3-4 Mal irgendwie reingerammt. Und na, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Wobei ich sagen muss, ich sagte es ja schon mal im Vorfeld, ich mag das Finale durchaus. Ich finde es geil und befriedigend, wenn Tara dann sich das Messer nimmt und diesem Blö-Charakter, der Killer ist, das Messer halt einfach in den Mund rein und nochmal so, das fand ich schon, ich weiß, ich bin jetzt auch gerade froh, dass ich mit dir nicht in einem Raum bin, ja, sag es ruhig, fand ich schön, also das ist schön, das ist das falsch, aber es hatte was, es hat mich befriedigt, das klingt jetzt auch nicht viel besser.
du machst nur schlimmer, du wirst deinem Namen gerecht, also nein. Ja, ich weiß,
übrigens,
was du meinst.
Ich möchte übrigens die Chance kurz nutzen, ich bin Single, ich suche gerade.
Ich denke, das war jetzt die perfekte Art und Weise, wie du dich auf einer Dating-Plattform verkaufen könntest. Ja. Sind wir natürlich auch, ja, der Filmsünder-Podcast ist natürlich bekannt dafür, dass wir Leute zusammenbringen. Nee, aber eben, ja, ich weiß, was du meinst, das sah alles wirklich ganz gut aus, das gebe ich dem Film wirklich und so und ich kann dir da nur beipflichten, aber eben, es ist mir alles irgendwie so am allerwertesten vorbeigezogen.
Das ist traurig. Warum bin ich denn eigentlich hier?
Weil ich gehofft habe, dass du mich ein bisschen persönlicher stimmst mit dem Film. Doch, das hast du auch auf eine Art und Weise auch geschafft, lieber Stu, und dafür danke ich dir. Vielleicht noch ein kleines, wir wissen ja, das wird, wenn dieser Film einigermaßen erfolgreich sein wird, was er wahrscheinlich auch wird, wird es in absehbarer Zeit.
Kurz Duck geschissen. Er hat schon einen Rekord aufgestellt. Kein Scream-Film ist so erfolgreich gestartet am ersten Woche in den USA wie er. Der hat, glaube ich, alleine jetzt in den USA schon 43 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ich war gestern am Freitagabend, war ich auch im Kino, nicht für Scream 6. Aber ich habe gesehen, wie viele Leute da vor der Tür standen. Und ich glaube tatsächlich, Leute, es wird ein Scream 7 geben. Die Frage ist halt nur, wann? Denn durch Verträge war es ja so möglich, dass sie Jenna Ortega jetzt relativ einfach bekommen haben. Aber nach Wednesday, glaube ich, würde das jetzt ein bisschen schwerer werden, die jetzt so schnell wieder zu bekommen.
Ja, das könnte gut sein. Und jetzt hast du dir gerade selber die Antwort gegeben, weshalb du hier bist, Stu. Weil wer hätte sonst solche Nerd-Informationen bereit, einfach so auf Abruf, außer dir?
Das stimmt, das stimmt. Ich werde auch gerne der bessere Kühne genannt.
Oh, ja. Ich hoffe, der Kühne hört das nicht.
Ich hoffe sehr, dass das hört. Ja. Liebe Grüße nach Marl.
Ja, liebe Grüße an den lieben Kühne. Und ich zitiere da dich gerne noch schnell. Du hast ja mir eine Sprachnachricht geschickt, als du diesen Film gesehen hast und gesagt, ja, es ist schön, ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, aber danach ist dann auch wieder gut und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es jetzt nicht mehr innerhalb von einem Jahr einen weiteren Scream-Teil gibt, sondern jetzt sie sich mal 2 Jahre Zeit lassen würden. Das kann ich unterschreiben, würde ich auch, damit sie sich wirklich was Neues und Interessantes überlegen können. Aber was denkst du, wohin könnte es denn jetzt überhaupt noch gehen mit dieser Reihe? Oder was wünschst du dir vielleicht, besser gesagt?
Ich glaube, dass sie das Konzept größer, weiter, schneller beibehalten werden, vermutlich. Ich weiß nicht, wer die Regie übernimmt, weil die Regisseure von 5 und 6 ja jetzt am Remake von Die Klapperschlange wohl arbeiten. Von daher könnte es spannend werden. Ich glaube auch, dass wir in 2-3 Jahren einen Scream 7 bekommen. Ich nehme an, mit einer neuen Regie. Und vom Setting her, boah, das ist echt schwer. Wenn sie es versuchen, frisch zu halten.
Scream in Space.
Ja, genau. Ey, Jason X ist unglaublich unterhaltsam. Ja, eben. Aber das ist, glaube ich, Jason Voorhees ist schon was anderes als Ghostface. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sich wagen, ins Ausland zu gehen. Das könnte vielleicht sein. Oder aber, dass sie das New York-Setting beibehalten. Denn ich glaube, da gibt es noch durchaus ein paar Ecken von New York, da kann man noch drehen und ein paar Sachen, die New York-typisch oder Großstadt-typisch sind, die man einsetzen könnte. Letztlich, und das haben alle 6 Scream-Teile gemeinsam, wird es darauf hinauslaufen, dass jemand maskiert ist und Leute abschlachtet und es wird über Filme geredet. Das ist ja letztlich Scream in a Nutshell. Und ich glaube, das werden sie nicht ändern. Stört mich auch nicht, denn Ich glaube tatsächlich, die machen es letztlich ganz gut. Also, sie werden nicht so viel wagen wie bei Halloween Ends, den ich, wie gesagt, sehr mag. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt. Ja, es ist, sie werden auf Nummer sicher gehen. Das kann man, glaube ich, sagen. Es wird halt, der nächste Scream wird der nächste Scream. Das ist, glaube ich, die endgültige Antwort auf deine Frage von meiner Seite aus.
Das ist doch ein...
Ich bin so intelligent manchmal.
Ja, also wirklich, die Wortgewandtheit von dir, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Du hast gesagt, das wird sich nicht ändern bei Scream, und was sich auch nicht ändern wird, ist die Qualität von den Podcasts, bei denen man dich hören kann. Wie schon gesagt, Telestammtisch, Movie Break oder der Telehorst, wo ja bald eine neue Folge erscheinen soll, hört da unbedingt mal rein. Ich werde euch all die Podcast-Formate hier gerne verlinken, und eigentlich bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dir zu danken, lieber Stu, dass du dir da an diesem Samstagnachmittag extra die Zeit genommen hast, mit mir über Scream zu reden. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange das dauern wird. Wir haben da jetzt trotzdem eine stattliche Zeit auf die Uhr gebracht.
Ich kann länger.
Ja, das weiß ich, dass du länger kannst. Deshalb bist du ja auch hier. Nein, vielen Dank. Und ich sage jetzt mal so ganz salopp, die einzige Horrorfortsetzung, auf die ich mich aktuell freue, ist, wenn wir uns wieder mal treffen, physisch irgendwo in Deutschland. Das werden wir dann noch definieren.
Österreich oder der Schweiz?
Ja, mal schauen, ja. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Und wie schon in Scream 4, lieber Stu, würde ich sagen, gewähre ich dir jetzt noch ein letztes Wort.
Himbeersirup.
Okay, that's a wrap.